Wir waren gerade bei 6-7-Jährigen, ne?
Mhm.
Ja, ja, nee, mit denen geht man nicht in den Erdgeschosskeller. Also ich habe es immer mal wieder, dass Elternteile mit einem 14 bis 15 Jahre alten Kind vor dem Laden stehen und nur einmal kurz rein, nur einmal zeigen. Ich sage, auf gar keinen Fall. Ja, es ist ja nicht nur so, dass der Laden deshalb ab 18 ist, weil dort drinnen geraucht wird. Ja, gerade im Erdgeschosskeller ist es eben auch so, dass es passieren kann, dass dort zwei Leute Oralverkehr drinnen haben oder gerade jemand dem anderen so hart in die Fresse haut, dass echt so ein fetter Blutsplash mit Zähnen dort drinnen in Zeitlupe an deinem Gesicht vorbeifliegt. Das muss nicht sein. Das ist nicht mehr, wie gesagt, ganz so heftig wie früher. Als ich mit 18 da angefangen habe, hatten wir im Schnitt 3 bis 4 Polizeieinsätze pro Nachtschicht, pro 12 Stunden.
Und pro Nachtschicht?
Pro Nachtschicht. Und aktuell hast du einen in der Woche. Also es ist wirklich easy bei uns. Inzwischen.
Pot mit Ei. Der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Waslustiger Hartmann.
Willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Heute zu Gast Kiez-Legende, Gastwirt, Realty-Star und Autor Daniel Schmidt. Den meisten vermutlich bekannt als Besitzer des legendären Elbschlosskellers in Hamburg. Bis zum ersten Corona-Lockdown war diese Bar 70 Jahre, 24 Stunden ununterbrochen geöffnet. Daniel Schmidt arbeitete bereits mit 18 hinter dem Tresen der Kneipe und übernahm sie nach dem Tod seines Vaters. Er wurde mit dieser und seinen beiden anderen Bars Teil der mehrteiligen Doku-Reihe Reeperbahn privat, das tägliche Leben auf dem Kiez. Auch in mittlerweile 2 Büchern hält Schmidt sein ereignisreiches Leben am Tresen fest. Und falls ihr jetzt Lust habt, das, was ihr jetzt gleich hören werdet, auch mal einen Tag zumindest visuell mitzuerleben, dann empfehle ich euch mein neues Format zum Hier, Essen oder Mitnehmen auf YouTube. Hier durfte ich Daniel vor einem Jahr einen Tag lang in seinem Kiez begleiten und mit ihm unter anderem seine Lieblingsfußballs besuchen. Aber ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es ist noch viel, viel, viel mehr als das passiert. Aber jetzt genug verraten. Viel Spaß erstmal mit der neuen Folge Pot mit Ei mit Kiez-Legende Daniel Schmidt. Okay, Leute, wie schmeckt das Leben da draußen? Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Mit einer Aussicht, die wir hier so auch noch nicht hatten, denn wir sind in dem monumentalen Gebäude des Hotel Atlantik in Hamburg. Und ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, weil hinter dieser Wand könnte jetzt Udo Lindenberg sich seine Fußnägel schneiden
und dabei das Gleiche machen, wie ich eventuell zu Grave Digger gemacht habe.
Beispielsweise.
Beispielsweise.
Und das macht ja was mit einem. Macht das nicht was mit einem?
Ich hoffe, dass das was mit einem macht.
Herzlich willkommen, Daniel Schmidt. Ihr habt schon gehört, wer heute hier zu Gast ist. Schön, dass du da bist.
Moin, moin. Hallo. Sehr gerne.
Von wo kommst du gerade?
Ich komme gerade direkt vom Training.
Und da muss man ja sagen, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, wir treffen uns ja hier zum zweiten Mal.
So ist das, ja.
Das heißt, man trifft sich einmal, man trifft sich zweimal für die Nachverhandlung. Und das letzte Mal haben wir dich irgendwo JWD vom Boxverein abgeholt.
Stimmt. Glinde war das.
Bist du noch da?
TSV Glinde, da bin ich immer noch, na klar.
Also bist du quasi gerade wieder 50 Kilometer gefahren?
Nee, das nicht. Ich war gerade beim Fitness First am Rödingsmarkt. Hab da ein bisschen Brusttraining und Cardio gemacht.
Ah, ja.
Genau, mein bester Freund arbeitet in der Deutschen Bundesbank direkt gegenüber. Das ist für ihn dann der kürzeste Weg. Und ich bin dann ohne zu duschen jetzt verschwitzt direkt hierher gekommen, damit ich für euch dieses Interview wahrnehmen kann.
Genau. Spätestens nach dem Interview wärst du durchgeschwitzt. Nicht, weil das knallharte Fragen sind, sondern einfach, weil es hier vermutlich noch ein bisschen wärmer wird.
Es ist doll, ja.
Mhm. Und es ist auch sehr schlecht belüftet, aber das nehmen wir alles in Kauf für die nächste Zeit. Denn wir haben uns schon mal getroffen und dabei, und ihr habt schon gemerkt, wie das Ganze hier losgeht, ist etwas entstanden. Eigentlich wollten wir damals nur eine Kiez-Foodtour machen. Mhm. Ich habe dich gefragt, ey, Daniel, hast du Bock, uns zu begleiten? Wenn einer uns über den Kiez führen kann, dann bist du das. Und es ging Schlag auf Schlag. Wir haben diese Foodtour gemacht, du hast uns deine Lieblingsspots gezeigt, aber du hast währenddessen eine Geschichte nach der anderen erzählt.
ADHS.
Eine krassere Geschichte. Das kann man haben, aber das ist quasi eine krasse Geschichte, die nächste krassere Geschichte jagt. Was du natürlich auch dein Leben nennst, das hat dazu geführt, dass daraus ein 40-minütiges Interview entstanden ist.
Sehr geil.
Ein Porträt, gemischt mit einer Foodtour, woraus eine Formatserie entstanden ist.
Mhm.
Das heißt, nach dir haben wir überlegt, was soll man denn mit dem Material machen? Das ist zu krass für eine Foodtour. Das ist nicht normal, was wir normalerweise machen. Das ist mehr als das. Und daraus ist das Format entstanden zum Hier essen oder mitnehmen, wo wir spannende Persönlichkeiten einen Tag begleiten über ihren Kiez, über ihre Lieblingsfoodtouren.
Okay, also das, was wir in 2 Stunden gemacht haben, machst du mit den anderen an einem Tag.
Ganz genau. Ganz genau. Mit allem Pipapo. Und das könnt ihr euch zur Ausstrahlung vermutlich bereits seit einigen Wochen anschauen, denn das startet Ende April auf YouTube. Und ich bin sehr dankbar, dass du nochmal Zeit hattest, um hier im Podcast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Dabei
ich soll dich übrigens von meiner besten Freundin Yves Champagne grüßen, die feiert dich und deinen Kanal hart.
Alter, auch.
Und dementsprechend war sie natürlich ganz, ganz, ganz schnell dabei und Feuer und Flamme, als du fragtest, ob man die auch nochmal treffen kann.
Genau. Ich freue mich richtig drauf am Donnerstag und
so,
ich habe da nochmal ein bisschen recherchiert. Sie macht ja Kinky-Partys, ne?
Sie macht vieles.
Und das, das wäre natürlich, das ist natürlich privat spannend, das mal zu erleben. Aber das wäre auch spannend, einen Tag lang mal mit Yves Champagne so einen Arbeitstag zu sehen.
Mit Sicherheit.
Was
die hat auch, die hat auch ADHS, das ist sehr ähnlich wie bei mir alles.
Das heißt, das wird ähnlich viel.
Ja, ja. Yves und ich haben uns beim Kennenlernen so ein bisschen ineinander verguckt, würde ich sagen. Glücklicherweise ist dann da nie mehr passiert. Wir sind inzwischen bester Freund und Freundin und das hat auch damit zu tun, dass da eben nie mehr passiert ist, weil wir ganz schnell mitbekommen haben, dass wir uns so heftig ähneln. Sie sagt ab und an, ich bin ihr männlicher Zwilling und ich andersrum. Genauso. Ich bin davon überzeugt, dass du mit ihr sehr viel Spaß haben wirst.
Entweder kennt man dich von Reeperbahn privat aus dem Reality-TV.
Oh, hör auf, komm.
Warum? Würdest du sagen, das nicht?
Weil ich vor 6 Jahren angefangen habe, medial aufzutreten durch meine Bücher, die ich geschrieben habe. Ich bin Bestseller-Autor.
Das wäre jetzt quasi der nächste Punkt wäre gewesen.
Nee, aber das ist
aus
ja. Nein, das ist ja andersrum.
Kommt zum Schluss.
Das ist ja, okay, kann man. Okay, vielleicht reagiere ich dann zwischen ein bisschen allergisch drauf. Ich habe jetzt bei RTL zwar die eine oder andere Sache schon gemacht und es gibt tatsächlich echt eine ganze Menge Menschen, die mich nur dadurch kennen, beziehungsweise darauf runter reduzieren. Das ist zwar natürlich toll, trotzdem erkannt zu werden und Bestätigung zu erhalten, zu bekommen, aber. Naja, eigentlich bin ich nicht RTL 2, ich mache das auch. Ich bin eigentlich in erster Linie Barmann, also in erster Linie Vater, dann Barmann, dann Zimmermann. Dann habe ich Bücher geschrieben und dann so ein paar seriöse Sachen gemacht. Ich war auf Arte, NDR, ARD, ZDF zu sehen. Genau, und auch richtig gut.
Ja, es ist
genau, genau. Und dann kam RTL 2, tatsächlich in der Reihenfolge.
So oder so, egal woher man dich kennt, man bringt dich immer mit dem Tresen in Verbindung. Mit
Schön.
Einem der bekanntesten Dresen dieser Stadt, nämlich dem vom Elbschlosskeller.
So sieht's aus.
Seit wann stehst du hinterm Tresen?
Ich stehe hinterm Tresen seit meinem 18. Lebensjahr offiziell. Das erste Mal drüber gelaufen bin ich mit 3 oder 4. Da hat mein Vater mich in der Hand über den Tresen laufen lassen. Angeblich bin ich dahinter gezeugt worden. Zumindest war das eine Aussage meiner Mutter, bevor ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Und ich musste sie dann natürlich nochmal fragen, stimmt das denn so überhaupt, wie du es mir irgendwann erzählt hast? Und sie war sich dann nicht mehr ganz so sicher, ob beim Karneval in Düsseldorf oder hinterm Elbschlosskeller Tresen. Aber
eins von beiden.
Eins von beiden. Ich finde natürlich die Tresengeschichte schöner.
Das heißt, du bist ein richtiges Gastro-Kind?
Ja, Kneipengöre, ja. Kiezgöre, Kneipengöre, ja.
Wenn man jetzt über den Elbschlosskeller spricht, dann es ist... Ich weiß nicht, ob es die härteste Kneipe Deutschlands ist oder, aber man
war es mit Sicherheit mal.
War es?
Mit Sicherheit war es die mal.
Warum?
Weil wir prozentual gesehen die meisten Polizeieinsätze hatten.
Das ist richtig, und aber am Ende macht das Klientel die Bar zu dem, was es ist.
So sieht's aus, ganz genau. Also weder ich noch der Schuppen an sich, das sind die Menschen, die dort zusammenkommen, gemeinsam Zeit verbringen. Bin ein Teil davon, aber alles in allem sind es eben die Leute, die dort aufeinandertreffen.
Was eine gesunde Mischung ist aus heute aus Tourismus und auch
am Wochenende hauptsächlich Tourismus und von Montag bis Donnerstag nach wie vor die Stammgäste, die Kellerkinder, die in den letzten Jahren sehr viel weggestorben sind. So über 60 Menschen haben wir verloren in den letzten 4,5, 5 Jahren. Dadurch hat sich das Bild natürlich radikal geändert und dann einfach durch die Tatsache, dass generell der Kiez wesentlich mehr Zulauf von Touristen bekommen hat und bekommt, und die haben alle ein Smartphone in der Hand und beispielsweise Taschendiebbanden wissen dann ganz genau, die können jederzeit gefilmt werden. Dadurch hat da die Kriminalität extrem nachgelassen. Das ist natürlich eine gute Sache. Ja, ist so.
Das Smartphone muss dafür sorgen, dass
ja, natürlich.
Kleinkriminelle
wenn in der Kneipe jetzt 40 Leute sitzen, früher hatte von den einmal in der Woche jemand einen Camcorder in der Hand, vielleicht nicht mal, würde ich sagen, aber jetzt hat ja jeden Moment die Möglichkeit, dich aufzunehmen und dich bei deinen Straftaten festzuhalten. Ja.
Ich habe hier irgendwo gefunden, also das Klientel besteht natürlich auch aus Menschen, die dem Alkohol nicht abgeneigt sind, aus Junkies, aus Obdachlosen, aber auch, ich habe irgendwo gesehen, Fritz Honker gehört.
Fritz Honker war auch Gast im Elbschlosskeller. Mein Vater hat den selbst noch bedient.
Also einer der bekanntesten Serienmörder Deutschlands. Mhm. Es war, also ich glaube, ich würde dich mal sehr viel jünger einschätzen, das war nicht zu deiner Zeit.
Ich habe ihn nicht kennengelernt, nein. Und sein Stammladen war auch eigentlich der Goldene Handschuh, aber er hat auch mal im Elbschlosskeller, ganz genau, was direkt gegenüber ist, er hat aber auch mal im Elbschlosskeller gesessen und als mein Vater noch lebte und mir Fritz Honker zu Ohren kam, habe ich mich natürlich dafür interessiert, den alten Herrn angesprochen und er konnte mir leider nicht mehr Informationen geben, als dass der da sehr unscheinbar saß, meistens nicht geredet hat, also ein sehr wortkarger Mann gewesen ist und in der Ruhe sein Longdrink verzehrt hat und ist dann alleine aus dem Elbschlosskeller abgehauen.
Aber wie, ich meine, es gibt Figuren, Charaktere, Gestalten, die im Elbschlosskeller ein- und ausgehen. Weißt du noch, wie du das wahrnimmst als Kind?
Als Kind? Wie ein Saloon. Wie als würde ich einen wilden Western gucken. Und das ist, wenn du so alte Saloon guckst, da geht auch immer der Cowboy, kommt dann in die Stadt und bob. Und wenn er dann endlich angekommen ist, zack, auf einmal fliegt jemand aus der Tür raus. Oder wird kurz erschossen, bob, bleibt draußen liegen. So ähnlich kam mir das vor.
Aber ist das nicht super gefährlich, wenn man da als Kind mitten, ich weiß nicht, zwischen die Fronten gerät?
Nein, ist es nicht, weil diese Fronten halten Schutzbefohlene raus. Es gibt, leider gibt es den kaum noch auf dem Kiez, aber früher gab es ein ungeschriebenes Gesetz, so Nummer 1, und das ist Schutzbefohlene eben bei allem rauszuhalten. Ja? Die Leute haben trotzdem Ehrgefühl gehabt, einen Ehrenkodex gab es damals. Es gibt auf dem Kiez gibt es Kindergärten und Schulen und die sind da vielleicht sicherer als an anderen Orten in der Stadt, weil die ganzen Gangster drauf gucken, wenn da Scheiße passiert, dann nicht mit unseren Kindern.
Das ist quasi so das ungeschriebene Gesetz und Ehrenkodex, der hier in Hamburg oder auf dem Kiez stattgefunden hat?
Ja, auf jeden Fall.
Ich werd mit der Stadt nicht, also ich bin jetzt so oft in Hamburg gewesen, irgendwie, ich werde nicht so richtig warm. Aber okay. es gibt solche.
Das kann sein, ich mag Berlin auch nicht.
Guck, ich auch nicht, aber da, ich bin wieder aus Frankfurt. Also
Ach so, ich dachte, du bist Berliner.
Nee, gar nicht.
Ach so, okay.
Aber dafür mag ich Frankfurt und okay. Das mögen auch die wenigsten.
Ja.
Aber.
Was mit Köln?
Oh, auch übel.
Echt? Okay. Köln gefällt mir sehr gut.
Geil, und weil es Kneipendichte.
Ja, auch das.
Erreichbar das, ist. Ich finde es nicht so hässlich wie die meisten, aber ich glaube, ich würde das nicht hinziehen.
Mhm.
Warst du vor allem da wegen den Dreharbeiten oder wegen
In Köln immer wieder mal. Ich habe dort Freunde, die da leben, besuche die ab und an.
Ja.
Dann einmal im Jahr sind wir zu dem Karneval da. Jetzt gerade war ich ja da, weil die Preview von Kampf der Reality Stars, die neue Staffel, dort stattgefunden hat.
Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, warst du zur Reunion von der
Genau, da war ich auch in Köln. Das hieß die Show nach der Show von der, nee, das die Stunde der, die Stunde nach der Stunde der Wahrheit. Irgendwie sowas war das, ja. Weiß ich nicht, ich habe also einmal für alle, die jetzt denken, oh Gott, wieso weiß der das nicht? Ja, der war doch, ich habe auch noch nicht eine einzige Folge von der Sendung, in der ich selbst, bei der ich selbst teilgenommen habe, KDS geguckt. Also vollständig, nicht eine.
Aber ich kann dir sagen, für alle Reality-Fans da draußen, es kam jetzt irgendwann The 50 raus und da hat sich nochmal genauer gezeigt, dass, Serkan wirklich, wirklich, wirklich mieser Kerl ist.
Okay.
Von daher, hey,
ich weiß nicht, immer Team Daniel. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach nur das macht, wozu die Leute, die diese Sendung produzieren, ihn drängen.
Ja.
Beziehungsweise gerne hätten. Ich habe ihn jetzt gerade in Köln wieder getroffen. Er kam auf mich zu, hat mir die Hand gereicht. Ich habe ihn mit großen Augen angeguckt. Ich sage, ach, kriege ich doch die Hand? Sagt er, natürlich.
Wirklich?
So, ja, ach. Ist alles halb so wild.
Was hältst du von Frankfurt?
Geile Hooligans. gegen die habe ich oft hart in die Fresse bekommen, aber wir haben auch oft gut gegen die ausgeteilt. Es gab eine Zeit lang, da ist in Deutschland fast keiner angetreten, außer Hamburg, Rostock und Frankfurt. Und da haben wir dann teilweise, weiß ich nicht, 4 Matches im Jahr gegen Frankfurt gemacht. Waren immer gut.
Um was geht's, wenn du sagst Matches, um was geht's da?
Ach so, man trifft sich irgendwo auf dem Waldstück oder so ein leerer Hinterhof irgendwie und dann haut man sich mit 30 gegen 30 hart in die Fresse. Vorher gibt's noch Vaseline im Gesicht, Bandagen um die Hände, jemand, der eine Ansage macht, der motiviert. In der Regel dauert sowas 60 bis 70 Sekunden. Ja, entweder
der ganze Fight?
Der ganze Fight. Das ist nicht wie im Hollywood-Film.
Ah, ja.
Wenn dir ein 110-Kilo-Mann mit allem, was er hat, voll ins Gesicht brettert und du am Boden liegst und dann nochmal zweimal mit der Pike ins Gesicht kriegst, ja, dann hast du 30 Sekunden Sterne, stehst wieder auf und dann ist das Ding zu Ende.
Was man halt so macht, unter Gentleman.
So ist das.
An einem
so
Samstagmittag.
So ist das. Also Frankfurt, gute Jungs.
Warum würde man sowas machen?
weil man ein Adrenalin-Junkie ist, weil man sich frustriert und verraten fühlt von dem System und der Gesellschaft, weil man vielleicht in einem System arbeitet, wo man nicht wirklich nach oben kommt, gefrustet, gibt es unterschiedliche Gründe. Also ich habe das zum Beispiel mit jemandem zusammen gemacht, der war Bankkaufmann und ich wusste, wenn der nicht dieses Ventil hätte, dann würde der seinen Chef schon mindestens 5-mal geschlachtet haben. Also war toll, dass der dieses Ventil hatte. So wie ich der Meinung bin, dass es ohne Prostitution sehr, 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 sehr viele Vergewaltigungen mehr geben würde. Ja, also ist auch ein wichtiges Ventil für diese Gesellschaft und da bin ich davon überzeugt, dass das ähnlich ist.
Wenn wir, du bist ja viel unterwegs, wenn wir uns jetzt irgendwo treffen und ich habe Hamburg noch nie in meinem Leben gesehen, wie würdest du es mir beschreiben? Hast du irgendwas, wie würdest du versuchen, mir es zu verkaufen?
Hamburg verkaufen? Aha. Das kannst du nicht verkaufen, das musst du erleben. Hamburg, hier gibt es so viele schöne Ecken. Also was ich immer gerne erzähle, wo ich auch sehr stolz drauf bin, wenn ich mit Leuten über Hamburg schnack, die hier noch nicht waren, dass es ein Gesetz gibt, was dafür sorgt, dass sich unsere Grünflächen vergrößern bzw. erweitern müssen, wenn die Population steigt. Ja, das heißt, wenn hier mehr Leute herziehen, automatisch mehr Grünflächen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Hamburg ist extrem grün, obwohl wir eine 2-Millionen-Stadt sind. Wir haben 2 Fußballvereine, auch wenn einer eigentlich nicht in die erste Liga gehört, der aber gerade so recht am Durchmarsch aussieht, ja, muss man ja mal so gestehen. Nee, ist aber eine schöne Stadt.
Du bist hier aufgewachsen?
Ja, dritte Generation.
Bist hier zur Schule gegangen?
Auch, zu Schulen. Ich galt eine Zeit lang als unbeschulbar.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen immer am Pendeln zwischen Sasel und der Reeperbahn. Mein Vater hat auf der Reeperbahn gearbeitet und wir haben in Sasel gewohnt. Und wenn wir dann Vater mal abgeholt haben, dann waren wir da und waren da auch was essen und haben natürlich auch jeden Dombesuch mitgemacht. Ja, und wenn das eben nicht der Fall war, dann in Sasel, eine der besten Gegenden, zumindest damals in Hamburg, sehr behütet, sehr wohlhabend, genau.
Und wenn du jetzt irgendwann, weiß ich nicht, ab welchem Alter das losgeht, aber du warst ja, also, wenn du schon ab 3 im Elbschlosskeller warst, dein Vater hatte nur die eine Bar, oder?
Weil du hast ja. Er hatte damals nur die eine Bar, ja.
Weil du hast jetzt mittlerweile.
Inzwischen 4.
4?
4 Bars.
Was ist die 4.?
Die kenne ich auch nicht. Den Elbschlosskeller, den Motherfucker, die Meuterei und das Bayernstübel.
Doch, Bayern genau. Habe ich nur vergessen.
Genau.
Wenn du jetzt, weiß ich nicht, Freunde mitbringst, ne? Oder sagen wir mal, man feiert jetzt einen Kindergeburtstag, wo geht man hin? Na, da bietet sich eine Location an, oder? Dann geht man mit 6 bis 8 Freunden, die so zwischen 7 und 9 sind, doch in den Elbschlosskeller.
Nee, mit denen würde ich eher in die Meuterei tagsüber gehen. Da haben wir einen großen Garten, da ist dann niemand drin, der raucht, beziehungsweise wird kein Alkohol an andere ausgeschenkt. Wir vermieten die Bar auch als Ganzes, also kannst die ganze Lokalität mieten und das würde ich dann so mit ein paar Kiddies machen. Wir waren gerade bei 6-7-Jährigen, ne? Ja, nee, mit denen geht man nicht in den Elbschlosskeller. Also ich habe es immer mal wieder, dass Elternteile mit einem 14 bis 15 Jahre alten Kind vor dem Laden stehen und nur einmal kurz rein, nur einmal zeigen. Ich sage auf gar keinen Fall. Ja, es ist ja nicht nur so, dass der Laden deshalb ab 18 ist, weil dort drinnen geraucht wird. Ja, gerade im Elbschlosskeller ist es eben auch so, dass es passieren kann, dass dort 2 Leute Oralverkehr drin haben oder gerade jemand dem anderen so hart in die Fresse haut, dass echt so ein fetter Blutsplash mit Zähnen dort drinnen in Zeitlupe an deinem Gesicht vorbeifliegt. Das muss nicht sein. Das ist nicht mehr, wie gesagt, ganz so heftig wie früher. Als ich mit 18 da angefangen habe, hatten wir im Schnitt 3 bis 4 Polizeieinsätze pro Nachtschicht, pro 12 Stunden.
Pro Nachtschicht.
Und aktuell hast du 1 in der Woche. Also es ist wirklich easy bei uns. Inzwischen.
Die Frage war natürlich eher auf deine Geburtstage gestellt.
Ach so, nein, natürlich nicht. Meine Kindergeburtstage fanden meistens zu Hause statt. Genau, und dann wurden immer alle eingeladen, die auf der Namensliste der Klasse standen. Also meine Mutter hat dort echt aufgefahren und gab selbstgemachten Kuchen, diverse Spiele. Meine Großmutter ist gelernte Kindergärtnerin, also Pädagogin. Meine Mutter ist gelernte Altenpflegerin, dementsprechend. Hat das dazu
ausgedacht. Also bist du doch komplett wohlbehütet aufgewachsen.
Auf jeden Fall, ja. Wenn ich nicht, ja doch, würde ich sagen. Für mich war das auch nicht schlimm, dass mein Vater ab und an angetrunken von der Nachtschicht nach Hause kam. Ja, oder ab und an hat er mal Gäste mitgebracht. Dann haben die dann noch Soleier gefuttert, so ein bisschen. Tatsächlich,
was denn sonst?
Was er selbst, die er auch selbst eingelegt hatte natürlich. Ne? Und die waren dann auch immer so scharf. Ich kann mich dran erinnern, ich war immer stolz drauf als kleiner Spengel, wenn mein Vater lachend auf dem Stuhl sitzen geblieben ist und egal wer vom Stuhl gefallen ist, weil die Dinger so scharf waren, dass denen die Augen tränten und alle Poren offen waren und der Kopf rot. Genau.
Das ist wie so ein krasser Kontrast, finde ich. Ist aber auch für mich dieses verruchte Reeperbahnleben und härteste Kneipe und legendäre Charaktere gehen ein und aus und dann aber zu Hause eigentlich ein ganz normales
Kinderleben. Ja, doch, das haben meine Eltern gut hinbekommen, würde ich sagen.
Wenn du in Hamburg bist, dann würde ich sagen, also wenn wir jetzt hier gerade über Hamburg sprechen, ja, dann brauche ich deine Expertise, denn für eine Kategorie hier in dem Podcast und die heißt
Völlerei mit Ei.
Exakt.
Ja.
Und da will ich von dir wissen, 3 Restaurants, die man unbedingt besucht haben muss.
Wenn man in Hamburg
ist. In Hamburg.
Also da gibt es so extrem viele, deshalb picke ich jetzt einfach mal die 3 raus, wo ich am häufigsten bin.
Perfekt.
Tatsächlich. Das eine ist Pantera Rodizio im Portugiesenviertel. Ganz klassisch gibt es dort Rodizio. Ja, Herren kommen mit einem Spieß stundenlang, sofern ihr das denn schafft. Direkt vom Feuer wird dann vom Spieß das Fleisch auf euren Teller runtergeschnitten. Dazu alles an Beilagen, was man möchte. Es gibt ein Vorspeisenbuffet, ein Nachspeisenbuffet. Das alles für 27,50 zwischendurch.
Du arbeitest doch für die.
Zwischendurch, nein, ich bin einfach, das Angebot ist einfach grandios. Tatsächlich, das Ding ist auch immer ausgebucht. Ja, also ihr müsst reservieren, ganz, ganz, ganz selten, dass man dort mal Glück hat und zu zweit einen Platz spontan bekommt. Für den Kurs, also alleine das Fleisch ist diesen Kurs schon wert. Ja, und am Wochenende hast du dann dort auch noch so eine dreiköpfige Portugiesenband, die Gitarre spielen. Also du kannst auch eine Dame extrem beeindrucken mit dem Ding. Franco, auch im Portugiesenviertel, absolute Top-Adresse. Der Herr hat keine Karte. Es wird immer das serviert, eben Tageskarte, was er gerade frisch auf dem Markt bekommen hat. Ja, das Ding variiert jeden Tag. Ja, also kann sein, dass du da dann einen Tag eher fischlastig ist, den nächsten Tag dann eher Rindfleisch, je nachdem, was er bekommen hat. Aber alles, was man da kriegt, ist heftig. zu guter Letzt nehmen wir die Teigtasche auf der Reeperbahn. Litauische Küche wird von einem Ehepaar betrieben. Ich glaube, wir haben es da nicht hingeschafft.
Doch, aber
wir
wollten. Bernsteintee, oder?
Stimmt, genau. Wir haben es doch hingeschafft.
Das war wieder so eine legendäre Situation. Die haben gerade zugemacht.
Ja.
Wir sind, es war ja Sommer und es war trotzdem schon echt spät, weil es dunkel war. Wir sind vorbeigelaufen und die haben eigentlich gerade abgeschlossen. Und du hast gesagt, wir müssen nur mal kurz darüber in das Museum. Und wir würden aber zurückkommen, ob da noch was ginge in der Küche. Und irgendwie hast du es geschafft, die Leute zu überreden, die Köche, die gerade schon geraucht haben vor der Tür, wieder zurück in die Küche zu schicken, um uns nochmal eine
Sehr
Portion
schön, so muss das.
Teigtaschen zu machen. Wenn du sagst, du hast die Schulen, du hast mehrere Schulen hier besucht.
Ganz viele Schulen habe ich besucht.
Wieso hast du mehrere Schulen besucht?
Ich habe deshalb mehrere Schulen besucht, weil ich ein absolutes Problemkind war. Ich habe ein Kapitel in meinem ersten Buch, das heißt, ich war ein Arschlochkind, also da habe ich es noch ein bisschen härter bezeichnet. Ich habe einen Vater gehabt, der 38 Jahre alt war, als er meine 17 Jahre junge Mutter kennenlernte. Dementsprechend hatten die einen sehr großen Altersunterschied. Mein Vater hat heftiges Geld verdient, 1000 D-Mark pro Nacht. Das heißt, wenn der 15 Nächte arbeiten war, kam er mit 15.000 Mark nach Hause. Er sah aus wie der typische 80er-Jahre-Lude, Schnauzbart, Fokuhila, Locken auf der Brust, immer Goldbehang, Otomix-Boxerschuhe, Bomberjacke an, meistens keine Rolex, sondern eine Wempe-Uhr. Ja, und meine Mutter halt bildhübsch und jung und die hat mich und auch meine kleine Schwester mit Liebe vollgepumpt. Das bin ich auch super dankbar für. Nichtsdestotrotz kannten wir keine Grenzen und kein Nein. So, und wenn du dann irgendwie in eine Schulklasse kommst und du kannst dich nicht unterordnen bei 20 anderen Gören und weil du bist immer Bestimmer und immer König und dann wundert man sich, warum alle keinen Bock auf einen haben. Naja, das ist so einer der Gründe gewesen. Ein anderer Grund ist, dass mein Vater tatsächlich zu meiner Einschulung zu spät kam. Ein raufwürdiger Gast hat ihm im Elbschlosskeller ein Bein gestellt. Er ist in so ein Tablett gefallen mit Gläsern. Seine Fresse war zerschnitten von Ohr bis zum Mundwinkel. Er musste also direkt aus dem Elbschlosskeller ins Krankenhaus, anstatt nach Hause zu fahren, nochmal eine Stunde zu knacken und sich zu duschen. Nähte gehabt im Gesicht, eine Augenklappe auf dem Auge und um die zu überdecken, hat er sich gedacht, setzt er seine Porsche-Sonnenbrille auf. In der Aufmachung, wie eben gerade beschrieben, nach Schnaps und Rauch riechend, kam er dann zu meiner Einschulung zu spät. wie gesagt, Mutter, bildhübsch, jung, eine der besten Gegenden in Hamburg, eher in der Optik. Und es war ganz klar, alles klar, das ist der Sohn von dem Zuhälter. Und ich wurde tatsächlich von der ersten Woche an von den Lehrern gemobbt in der Schule. So, und dazu.
Was heißt gemobbt?
Also gemobbt. Die haben mich schlecht behandelt. Ich wurde geschubst von denen. Es gab einen Sport.
Geschubst?
Es gab, massiv geschubst, an der Wand geschubst. Es gab einen Sportlehrer, der hat mir mal, also so, dass ich auch richtig gegen die Wand geknallt bin, ne, mit Blutergus an der Lippe. Es gab einen Sportlehrer, der hat mir einen Ohrring aus dem Ohr gerissen.
Was?
Das ist richtig, da ist so eine Gruppendynamik bei den Lehrern entstanden. Die haben sich dann gegenseitig auf, so kam es mir zumindest vor.
Das klingt wie ein Knast.
Naja, und ich habe dann dementsprechend auch rebelliert und musste dann die Schule verlassen und dann eben, wie beschrieben, schwierig, wenn man sich nicht unterordnen kann, ist das sehr schwierig, Anschluss zu finden in neuen Klassen, und dementsprechend habe ich oft die Schule gewechselt, genau. Es hat dann eine Weile gedauert, bis ich mich gefangen habe, aber es passierte.
Wann?
Tatsächlich hat auch, ich sag ja, hat eine Weile gedauert, 7. Klasse, da hatten wir dann einen neuen Lehrer, das war meine 4. Schule.
Moment, in der 7. Klasse hat es sich gebessert.
Ja.
Das heißt, bis zur 7. Klasse.
Bis zur 7. Klasse war ich nicht nur ein Rebell, ich war ein Katastrophenkind.
Also ich kenne es ja eigentlich genau. Nur umgekehrt, dass man eigentlich...
Ich bin in der 2. geflogen, ich bin in der 4. geflogen, ich bin in der 5. geflogen. Und dann war ich an einer Gesamtschule, die letzte Schule, die mich auch genommen hat in Hamburg, bevor es irgendwie hieß, ja, der muss auf so eine Special-Schule. Und in der Schule habe ich es dann geschafft. Ich war immer schon gut so als Leader, ja, in der Leader-Position. Mhm. Ich war auch später Schulführer und sowas, und ich habe dann die ganzen Problemkinder in der Klasse dazu aufheizen können, mir zu folgen und gemeinsam Mist zu machen. Und wir haben dann in der Klasse 3-mal einen Klassenlehrerwechsel gehabt. 3-mal. Ja, und der letzte Lehrer, der kam, das war der Kai Klimek, und der hat es geschafft, mich mal so zur Brust zu nehmen, dass das Klick gemacht hat.
Was hat er anders gemacht als die anderen?
Der hat Tacheles gesprochen, der hat Wahrheit gesprochen. Der hat mich, und der hat auch mal ein ernstes Wörtchen mit mir geredet. Der war nicht einfach nur laut und dann danach wieder sofort leise, und der war ernstzunehmend. Ja, der ist durchgedrungen. Der konnte mir klar machen, Digga, das, was du hier machst, das hat weder hinten noch vorne Fuß, und wenn du das weiterfährst, dann bist du später der Doofe. Ich bin weg in 3-4 Jahren. Mhm. Du gehst diesen Weg dann immer noch, und dann wird es niemand mehr geben, der sich die Mühe macht, dir mal zu versuchen, das zu verdeutlichen. Und das hat er geschafft.
Und danach warst du dann ein Musterschüler.
Das nicht. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber vor allen Dingen, wenn du so Verhaltensmuster abgespeichert angenommen hast, so, das passiert dir dann manchmal automatisch, unterbewusst. Aber ja, ich wurde auf jeden Fall von da an von Mal zu Mal besser. Aufmerksamer, konzentrierter, freundlicher.
Mhm. Das heißt, du hast dann die Schule auch an der Schule abgeschlossen?
Genau. Und ich habe dann an der 10. abgeschlossen und bin dann in die USA und habe dort nochmal bis zur 12. gemacht.
Ah ja, mhm. Wieso USA?
Weil ich da immer hin wollte.
Wo genau?
Ohio, in Ohio Genoa.
Schön?
Ja, wunderschön.
Und komplett anders, oder?
Komplett anders. Ich habe dort meine zweite Heimat gefunden. Ich war da nie der Deutsche oder der Austauschschüler oder... weiß ich nicht, in einem Jahr schon wieder weg, sondern es war eigentlich von Anfang an klar, ich bin Bruder, Onkel, Neffe, Sohn, und das ist bis heute so. Ich werde dieses Jahr im Juni mit meinem Sohn in den Sommerferien für 2 Wochen runter nach Ohio Genoa, und die freuen sich schon alle auf uns und ich mich auf die.
Das heißt, es war so richtig, wenn du dann nochmal 2 Jahre Schule gemacht hast, war also mit morgen Sport, dann in die Schule.
5-mal die Woche Training, also krass, von der Schule aus, Alter. Mhm. Und weil ich halt Austauschschüler war, hatte ich die Möglichkeit, mir von den Schulfächern, du musst halt jedes Jahr musst du bestimmte Fächer absolvieren, um bestimmte Punkte zu kriegen, damit du dann am Ende deinen Abschluss kriegst. Und weil ich halt nur das eine Jahr da war, durfte ich aus allen Fächern wählen, die anderen irgendwie in 3-4 Jahren sonst gehabt hätten. Dann habe ich mir natürlich alle Sportfächer rausgepickt, die es gab. Ja, und bei uns ging auch eine Schulstunde 85 Minuten. Ja, das heißt, ich hatte dann jeweils 85 Minuten Training, und also war super, war großartig. Liebevolle Menschen, also ich fand, das Einzige, was ich dort echt nicht gut fand, ich habe sehr viel verglichen, das war jetzt zum Beispiel Qualität im Bezug auf Handwerk. Mhm. Ja, ich habe durch mein ADHS, was ich damals auch schon hatte, ein sehr genaues Auge, meine Lebensgefährtin hat lange gesagt, du suchst nach Fehlern, wenn wir uns am Zoffen waren. Und ich sagte dann immer, nee, die springen mir ins Auge. Ja, heute Morgen war ich beim Bäcker.
Hat sie schon gerne gehört.
Ich war aber es ist so. Einmal jetzt, um das zu verdeutlichen. Ich war heute Morgen beim Bäcker und die Mitarbeiterin hat gerade 3 Mettbrötchen ins Schaufenster gelegt. Und ich habe gesehen, wie die Bänzel von ihrem Armband im Mett hingen. So, und da hab ich nicht nachgesucht, das springt mir ins Auge. Und ich habe das dann halt angesprochen. Ja, danke, und haben sie dann auch sofort behoben. So ist das halt bei mir ständig. Heute habe ich bei der Lebensmittelrettung teilgenommen. Wir haben einen Verein gegründet während der Corona-Pandemie. Der Elbschlosskeller hat als einziger Laden nicht geschlossen. Wir haben aber keine Party, gute Laune, Bier verkauft, sondern am Tag bis zu 270 Menschen medizinisch notversorgt, satt gemacht, eingekleidet. Das Ganze hat sich über Spenden finanziert. Daraus ist jetzt ein fetter Verein entstanden. Und aufgrund meiner ganzen Tätigkeiten Wer, wenn nicht wir heißt das Ding. Mhm. Wer, wenn nicht wir, Punkt Hamburg. Und ich kann da nicht regelmäßig sein, aber dann, wenn ich Zeit habe, bin ich halt da. Und heute war ich da seit länger mal wieder und wir betreiben in erster Linie Lebensmittelrettung, bevor es eben dann in die Verteilung geht. Und ich habe ganz schnell gesehen, so, ich habe da halt ein Auge, so einmal alles überflogen, was holst du jetzt ab? Und beim Einpacken habe ich dann, wo sind denn die ganzen Salami-Aoste? So, wir hatten einen Helfer, der hat sich die ganzen Dinger selbst in die Tasche gesteckt. Die Sticks,
ne? Ja, ganz genau. Die sind aber auch saumäßig lecker.
Ja, dann sind die das. Aber ich habe den auch ganz schön gefaltet. Der hat erstmal gegen angeredet und ich wurde dann eben noch lauter und alle im Auto, Alter, halt mal jetzt einen Sabbel. Ich sag, Digga, ich habe hier nicht mal 10% hochgefahren. Wenn du nicht begreifst, was du hier gerade falsch getan hast, weil er wollte immer, ja, waren ja nur 3 und so. Ich sag, Alter, das ist an der Thematik vorbei. Wenn wir 10 Packungen Käse haben und du steckst dir eine ein für zu Hause, da sagt keiner was. Du machst ja hier auch was. Aber wenn wir den Kram an Leute verteilen, die nichts haben und 3 Pakete sind 100% und du steckst dir alle 3 ein, Alter, dann sieht das nicht für mich aus, als wenn du jemand bist, der teilt. Mhm. Ne? Wenn das dein Naturell ist. Naja, aber sowas, das ist mir halt auch sofort ins Auge gesprungen. Das hätte keiner von den anderen gesehen und das ist halt so, ja, mein ADHS, meine Zwangsneurose, genau.
Wenn wir nochmal auf das Jahr zurückgehen, wo du 18 hast du gesagt, mit 18 standest du es erstmal hinterm Tresen, laut, ne? Für die Behörden da draußen.
Natürlich.
War das ein fließender Übergang nach der Schule? Dann?
Nee, war es nicht.
Nein? Also du warst natürlich dann nochmal in Amerika.
Ganz genau, ich war dann nochmal in den USA, bin dann, als ich zurückgekommen bin, sofort selbstständig geworden. Ich habe eine Trainerlizenz gemacht, eine Ernährungsberater-Lizenz. Und
Trainer für was?
Für Gewichte, Eisen, also eine B-Lizenz nennt sich das. Ich hatte eine B- und eine A-Lizenz und ein Ernährungscoaching und habe dann von Montag bis Freitag am Tresen gestanden, Leute eingewiesen, morgens das Fitnessstudio geputzt, abends geputzt und Freitag und Samstag stand ich noch zusätzlich im Elbschlosskeller an der Bar.
Aber mit deinem Vater zusammen?
Alleine.
Wieso alleine?
Alleine. Nö, weil der dann schon in so einem Alter war, dass der nur noch die Papiere gemacht hat. Ach, und
der
Geld
hat dir quasi den Elbschlosskeller schon so übergeben?
Ja, so ungefähr, genau.
Okay.
Also als ich anfing, war seine Tresenzeit schon durch.
Ah, Wie übernimmt man so einen Tresen? Weil ich meine, wie viele Jahre stand er dahinter?
Mein Vater stand über 30 Jahre dahinter.
Und akzeptieren die jemanden, der jetzt einfach...
Nein, natürlich nicht. Hä? Ich wurde auch gleich in der ersten Woche hart verarscht, beziehungsweise gab es so eine Härteprüfung. Ja. Ich hatte gar keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, bin also ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich wusste zwar so Keller und auch Kiez, hartes Pflaster, aber was mich da wirklich erwartet, keinen blassen Schimmer. Und stand dann am Tresen, war leicht gepumpt, ja, dicke Schulter, dicken Oberarm, aber ein Gesicht wie ein Milchmann. Und am Tisch saß halt so eine Männertruppe, typische 80er-Jahre-Haudegen, auch alle wie mein alter Herr, Fokuhila, Schnauzbart, jeder hatte ein Dupont-Feuerzeug in der Hand. Naja, und die haben dann einen nach vorne geschickt, der Bier bestellt hat, aber nicht bezahlen sollte. Es war wirklich so die Herausforderung, schafft das Greenhorn, sich hier gerade zu machen. Ja, ich war super überfordert mit der Situation und ich habe dann damals jemanden kennengelernt, Opa Kurt, ein Stammgast von uns, der hat dann einen von denen umgehauen, hat gesagt, so lass ihn nicht verarschen, Mignon. So, Kurt und ich waren an Decke, die haben bezahlt, alles war gut.
Und war es eher schwierig für dich, den Laden zu übernehmen oder dich in dem Laden zu etablieren unter den Gästen?
Weder noch, das ging eigentlich beides ganz gut. Irgendwie lag mir das einfach.
Weil du
wurdest. Ja, eigentlich, na, das hat es eigentlich eher erschwert, weil ich bestimmt bis zu meinem 30. Lebensjahr immer gehört habe, das ist doch der Sohn von. Mhm. Ja, meine Lebensgefährtin, die erzählt das gerne, dass sie dann ja nur die Frau von ist oder du bist doch die Ex-Freundin von. Ja, sie hat super viel geleistet, ein 1er-Abitur, mal davon ab, dass ohne sie die ganzen Läden nicht laufen würden. Ist sie halt eine starke eigene Persönlichkeit und die erlebt das in ihrem Leben immer noch, obwohl sie jetzt 54 ist, dass sie ja nur die Frau von. Und ich kann sagen, naja, zumindest ist das inzwischen so, dass ich Daniel bin und ich werde erkannt und bin bekannt für das, was ich geleistet habe und was ich eben selber bin. Und ich kenne das Gefühl nur zugute, dass man inzwischen schon echt viel gerissen hat, aber Leute einen runter reduzieren auf du bist ja von. So, und das war eben der Fall. Ich hatte eine ganz gute Akzeptanz, einfach da durch die Art und Weise, wie ich bin. Ich habe eine sehr lange Lunte, ich habe also einen sehr langen Geduldsfaden. Ja, und bin sehr empathisch. Mein Vater hat mir jahrelang gesagt, so wenn ich zum Beispiel in einer Trennung war, du darfst hier keine Trauer zeigen. Nö, ich habe dann halt geheult am Tresen, war mir egal. Und das haben dann aber andere auch gesehen, so okay, ist ja nicht nur harte Schale und die konnten. Dadurch habe ich denen das dann einfach.
Du bist super Psycho.
Das kann auch sein. Dadurch habe ich denen das dann aber einfach gemacht, sich auch mal zu öffnen, wenn sie selbst eine schwierige Lebenssituation hatte, ne? Weil ich als Beispiel vorangegangen bin. Genau. Nö, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Hast du irgendwelche Geschichten, die dir bis. Wie lange bist du jetzt im Elbschlosskeller?
Über 24 Jahre.
Hast du irgendwelche Geschichten, wo du sagst, die gehen dir nicht mehr aus dem Kopf? Das sind, kannst du.
Es gibt ein, zwei Geschichten, so, die ich richtig, richtig, richtig schlimm wahrgenommen habe, empfunden habe, die dann glücklicherweise immer wieder weg sind, aber die halt immer wieder aufpoppen. Und eine davon hat mit Silke zu tun. Silke ist eine Frau, eine Mutter gewesen, der sie schon 7 oder 8 Kinder weggenommen hatten, die alle im Heim waren. Und die saß irgendwann bei mir am Tresen und hat bestimmt 2, 3 Stunden harten Alkohol verzehrt und hat mir dann irgendwann erzählt, sie kommt ja direkt aus dem Krankenhaus. Und ich sage, okay, das sieht aber nicht so kaputt aus, was ist los? So, ich habe schon wieder ein Kind gekriegt. Ich sage, wahrscheinlich wieder weggenommen. Nee, das steht auf dem Hans-Albers-Platz im Kinderwagen. Und da saß sie aber schon 2 Stunden bei mir am Tresen. Das ist so eine der Geschichten, die ich nicht aus dem Kopf kriege. Natürlich hat man in diesem Genre viel mit Leid und Elend zu tun und mit heftigen und herausfordernden Extremsituationen. Aber ja, Messer, Blut und Kotze, Urin-Geschichten könnte ich jetzt hier 45 erzählen. Also die Geschichte mit Silke ist halt schon so, das poppt immer wieder auf und macht mich auch immer wieder sprach- und fassungslos als liebender Vater. Na, die Geschichte hat sich so oft gelöst, dass ich sie zweimal aufgefordert habe, jetzt dahin zu gehen. Und dann kam mir halt selber der Gedanke, so selbst wenn du das tust, die haut wahrscheinlich eh wieder ab. Pipapo, ich habe dann die Polizei gerufen und die informiert.
Hat das gestimmt? Dann,
ja. Ja, ja. Und zum Glück war das Kind auch noch im Kinderwagen. Also auch heftig, ne, dass das da keinem auffällt und da irgendwie jemand dann da das Kind gerufen hat. Ich weiß nicht, ob sie es dann irgendwie da so einen Hauseingang geschoben haben, wo man das dann nicht sofort gesehen hat und das hat durchgeschlafen. Ich kann es dir nicht sagen. Silke habe ich seitdem nie wieder gesehen.
Das ist für dich so eine Geschichte. Gut, es war eine krasse Geschichte, hast du selber gesagt, aber das sind natürlich so Geschichten aus dem Alltag für dich.
Mein Alltag, ja.
Man macht sich schnell ein Bild über den Kiez, über die Kneipe. Wenn du jetzt mal mit eigenen Worten beschreiben könntest, vielleicht auch für Menschen, die noch nie was vom Elbschlosskeller gehört haben, was macht den Keller aus?
Was den Keller ausmacht, in erster Linie, dass wir eine Familie sind, ja, und der Zusammenhalt der Stammgäste, inzwischen sind wir nicht mehr nur eine Kneipe, sondern eine Institution, der Zusammenhalt, die Nächstenliebe, Oldschool, wir sind richtig Oldschool, es gibt bei uns eine Rückenspeck-Patina und die gibt es auch schon seit 70, die gibt es auch seit 70 Jahren, die darf auch nicht weg, finde ich auch, genau, die darf auch nicht weg, und weil wir leider, wie alle anderen Barbetriebe, auch Preise erhöhen müssen aufgrund der Inflation, wo ja jeder mitzieht, haben wir das jetzt eingeführt, dass es eine Kellerkindkarte gibt. Das sind eben die letzten Stammgäste, die letzten Originale, die kriegen alte Preise und die findest du bei uns. Diese Originale, die machen den Keller aus.
Mhm. Gibt es auch was zu essen bei euch eigentlich?
Nein, ist so irre.
Gibt es keine Bistro- oder Snackkarte? Also ich würde mir so ein Sandwich-Toaster könnte ich mir gut vorstellen bei euch.
Ja, das kannst du dir in Gedanken gut vorstellen, aber nicht in der Praxis, mein Lieber. Wir haben tatsächlich einen Küchenbereich, das Ding nennt sich so, ist aber keine Küche, das haben wir nur eine Durchreiche, dann gibt es da eine Spüle und 2 separate Kühlschränke. Und wir haben das über 1,5 Wochen gehabt, dass wir uns immer gewundert haben, was denn so stinkt. Und irgendwann so, du kannst durch die Küche durchgehen. Es ist halt ein sehr altes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Und hast dann dort die ganzen Rohre, die fürs ganze Haus, die durchs ganze Haus laufen. Die haben halt ihre, die Hähne und die Wasseruhr und sowas. Die haben, das ist alles bei uns. Naja, und da gehst du normalerweise nicht rein. Das ist sowas wie ein Kriechkeller. Und der Geruch war auch nicht mehr so penetrant inzwischen. Aber irgendwann sind wir dann doch der Nase nach, haben den Kopf da um die Ecke gesteckt und da war dann so ein Champagnerkübel und da war ein Putztuch drüber und das haben wir halt hochgenommen. Irgendjemand hatte in diesen Eimer geschissen und den um die Ecke gestellt.
Was man halt so macht.
Es hat gestunken.
Glaube ich.
Ja, und dementsprechend, ich sag auch, einen Sandwich-Toaster möchtest du nicht in dieser Küche haben. davon abgesehen wird bei uns geraucht und in Hamburg ist das so, wenn man in einer Kneipe schon rauchen darf, darf man da nichts verzehren.
Right, stimmt. Aber kochst du gerne?
Bitte?
Kochst du gerne?
Wenn ich Zeit habe, liebe ich es zu kochen.
Wer kocht bei euch zu Hause?
Meistens Susanna.
Ja.
Sie kocht auch sehr gut, hat aber immer, genau wie ich, sehr wenig Zeit. Genau, und dementsprechend, ich würde sagen, das Verhältnis Kochen ist so 5:1. Susanna, Daniel.
Wie, ich will mal so einen Tag bei dir mitmachen. Mhm. Kannst du mal so sagen, wie ein Tag bei Daniel Schmidt aussieht?
Mein Durchschnittstag?
Ja, okay. Ja, doch.
Okay, mein,
ja.
Mein Durchschnittstag ist, dass um 6.30 Uhr der Wecker klingelt, ich dann mit den Hunden eine ganz schnelle Runde rausgehe. 20 Minuten ist so eine ganz schnelle Runde, dann also 6:50 wieder im Haus bin, Susanna ist dann auch schon hoch und hat Kaffee gemacht für uns beide und dann wecke ich meinen Sohn, der jetzt in einem Alter ist, wo er etwas mehr schwitzt als sonst, der wird jetzt 13 im August und wunderbar, pflegeleichter Bengel, er ist von alleine drauf gekommen, dass es eine gute Nummer ist, täglich zu duschen, dementsprechend geht er dann um 6.50 Uhr unter die Dusche. 7:10 Uhr sitzen wir alle zusammen am Tisch, dann gibt's Schulbrot, bisschen Palaver, Ranzen wird gepackt, Lennox geht in die Schule, Susanna und ich haben dann so eine halbe Stunde ungefähr Tages- und Teambesprechung und dann fahren wir gemeinsam Tages- und Teambesprechung, sie und ich sind ein Team, genau, und entscheiden, wer aus dem Team rausfliegt und wer neu dazu kommt. Genau, solche Sachen, also solche harten Entscheidungen werden dann teilweise gefällt, ja, und dann fahren wir gemeinsam auf den Kiez, dann wird für mich gehandwerkert, sie sitzt im Büro.
Was heißt gehandwerkert?
Gehandwerkert.
Du machst Ausbesserungen also an den Läden?
Alles, genau. Überall, wo man irgendwas machen kann und gemacht werden muss, das mache ich halt selber. Ne? Ich bin gelernter Zimmermann und eben wie vorhin schon beschrieben, ich habe ein sehr penibles Auge. Ich habe es zu 90% so erlebt, dass selbst wenn die Leute sagen, sie sind gute Handwerker, ich sehe da immer was, das mir nicht passt. Also muss ich es einfach selber machen, damit ich zufrieden bin. Davon abgesehen spart man Kosten. Ne?
Aber nicht gerade Zeit.
Nee, nicht gerade Zeit, aber ich habe so 2 bis 3 Tage in der Woche, wo ich so Festhandwerker tatsächlich. Mhm. Genau, so viel Zeit habe ich. Genau, und dann irgendwann gegen die Mittags-Nachmittagszeit geht es für mich zum Training in der Regel am Rödingsmarkt Fitness First, weil mein bester Freund, wie gesagt, dort in der Deutschen Bundesbank arbeitet. Und dann fahre ich mit Susanna. Wenn das dann rum ist, zwischendurch gibt es natürlich 50 Leute, die irgendwas wollen, irgendwelche Anrufe, irgendwelche, die Zeit geht dann leider doch oft sehr schnell rum und dann fahren wir in der Regel abends zurück. Heute ist das zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier fertig bin, dann fahre ich alleine zurück. Sie weiß, dass ich gerade hier sitze und fährt dann erst später zurück. Das heißt, ich bin gleich alleine mit dem Kind, gehe dann mit ihm und den Hunden nochmal raus, werde auch alleine den Haushalt einmal machen, dass wenn sie nach Hause kommen, sich freut, dass das passiert ist. So wie das dann halt in der Partnerschaft ist. Genau, so das ist so der Standardalltag und inzwischen ich bin jetzt seit 6 Jahren gut medial aufgestellt durch eben Buch und diverse Auftritte. Habe ich auch Lesetouren oder irgendwelche Einladungen. Und das ist so, das ist eine Woche im Monat, würde ich sagen, 7 Tage die Woche, wo es dann nicht so aussieht, weil ich viel unterwegs bin. Ich reise viel mit der Deutschen Bahn auch. Finde ich tatsächlich ganz angenehm, auch wenn die ständig zu spät ist. Man kann gut arbeiten in dem Ding. Ne?
Wenn die Internetverbindung steht.
So ist das. Ja, genau.
Aber da ist nicht wirklich Gastro-Alltag bei dir, ne?
Also, nee, hinter der Bar stehen und dann habe ich so, also Touren habe ich zum Beispiel auch. Wir machen Kiez-Touren inzwischen, da laufe ich Donnerstag, Freitag, Samstag zusammen mit Anna Gänger 2,5 bis 3 Stunden über die Reeperbahn. Wir gehen in den Elbschlosskeller, wir gehen in die Meuterei, wir gehen ins Pulverfass-Kabarett, treffen dort unter anderem auf Yves Champagne, meine beste Freundin, erzählen nicht nur wie andere Touren. Und ich sage nicht, dass das alle Touren machen, aber es machen viele Touren. nicht nur wie andere Touren auswendig gelerntes Wikipedia und Google-Wissen, sondern es gibt dann halt bei uns Stories, die nur wir erlebt haben. Anna ist auch eine echte Kiezgöre. Und das mache ich 3 Tage die Woche fest. Und in diesen 3 Tagen gehe ich dann auch mit den Leuten halt in den Elbschlosskeller, erzähle dort Stories. Hinterm Tresen kann ich aufgrund meiner ganzen Tätigkeiten nicht mehr vernünftig ausüben. Aus 2 Gründen. Einmal, weil die Zeit einfach nicht da ist. Und der andere Grund, wenn ich dann da stehe, die Leute lassen mich nicht mehr Barmann sein. In erster Linie musst du als guter Barmann animieren, pussieren, du musst eine Show machen, du musst bezirzen, flirten, rausschmeißen. Also du hast, tatsächlich ist ADHS die beste Voraussetzung, um guter Barmann zu sein, denke ich heute. Aber die Leute kommen halt und löchern mich mit Fragen und wollen Fotos und Autogramme und das ist auch alles ganz toll, aber ich kann mich dann eben nicht um eine Person so kümmern, wie man es eigentlich muss, wenn du ein guter Barmann bist.
Weil du auch eine Bekanntheit bist hier in Hamburg und man weiß, wo man dich findet. Ne? Das heißt, du hast dir quasi eine Adresse
runtergeschrieben. Ganz genau. So, und es passiert immer noch mal, dass ich am Tresen stehe. Das sind dann aber echt Ausnahmefälle. Als Beispiel, dass die Belegschaft jetzt alle Magen-Darm haben. Mhm. Ja, dann so alle halbe Jahr passiert es, dass ich doch noch mal 3 Nächte hintereinander am Tresen stehe, weil es halt einfach keinen anderen gibt. Wir haben 24 Stunden geöffnet. Du kannst die Tür wieder nicht zumachen. Es gibt wieder keinen Schlüssel. Dementsprechend muss dann da jemand stehen.
Weil der Elbschlosskeller war ja 70 Jahre lang unabgeschlossen.
Ganz genau. Es gab kein funktionsfähiges Schloss während der Corona-Pandemie und als wir dann diesen Verein, Wer, wenn nicht wir, gegründet haben, ist es so gewesen, dass am 3., 4. Tag der damalige bürgernahe Beamte, Tessi, Thomas Tessmann, der kam auf mich zu und sagte, Daniel, in allen Ehren, was ihr hier macht, tolle Sache, du, aber ich krieg richtig Anschiss, ich habe einen Vorgesetzten und der sagt mir, ich halte mich nicht an das, was abgesprochen ist. Ja, ich habe mich nicht drum gekümmert, dass ihr eben auch abschließt. Er sagt, ihr müsst das auch machen. Mhm. Das war nämlich zu der Zeit so, dass wir von 10 bis 12 Spenden angenommen haben, haben die von 12 bis 14 Uhr verteilt, an, wie gesagt, bis zu 270 Personen. Und einer meiner Mitarbeiter ist auch obdachlos geworden. Ja, der hat zwar von uns Kurzgeld bekommen, aber das hat hinten und vorne nicht gereicht. Und den haben wir dann hinten im Elbschlosskeller schlafen lassen. Und der hat dann immer, wenn wir fertig waren, mit sauber machen, was für mich auch eine ganz neue Erfahrung war, im Elbschlosskeller sauber machen, so richtig sauber machen. Ja, aufgrund der Tatsache, dass wir mit Lebensmitteln zu tun hatten, Ordnungsamt natürlich ein Auge auf uns hatte, hat der dann die Tür zugelehnt und einen Stuhl schräg dagegen gestellt. Und dann sagte Tessi, das langt nicht, ihr müsst abschließen. Und dann haben wir einen Schlüsselnotdienst gerufen und der dann auch wirklich laut gelacht, hat gesagt, Alter, so einen Scheiß habe ich in 30 Jahren Schlosserkarriere noch nicht erlebt, dass ich nicht irgendwo hingerufen werde und damit ich in eine Bude reinkomme, sondern damit man die zumachen kann. Mhm. Genau, und heute ist dieses Schloss im Museum für Hamburgische Geschichte.
Ihr habt es wieder ausgebaut.
Das von der Corona-Pandemie, das, was 70 Jahre lang dort drin steckte, das ist jetzt im Museum für Hamburgische Geschichte. Also das Schloss, was jetzt dort drin steckt, das funktioniert auch nicht, weil es keinen Schlüssel mehr gibt.
Also ihr habt euch wieder dafür entschieden, die Tür unabgeschlossen zu lassen?
Jetzt aktuell, ja, natürlich. Wir, so ein Quatsch, wie sollen wir die abschließen? Wir haben immer auf, immer. Wir haben nie zu.
Du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass der Keller oder auch zu Zeiten, wo es sehr notwendig ist, dass der Keller so eine Art Zuflucht ist für Menschen, die Hilfe brauchen. Mhm. Und das habt ihr auch von euch aus, also das hast du von dir aus, relativ schnell in die Hand genommen, als es zur Krise kam hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Mhm. Woher kommt das? Woher kommt das, ist das ein Helfergehen? Du guckst immer nach anderen.
Ich glaube, das sind unterschiedliche Gründe. Einmal habe ich ja bereits erwähnt, dass ich das Glück hatte, eine Mutter immer noch zu haben, die mich als Kind mit Liebe vollgepumpt hat. Das heißt, ich wusste immer schon, wie es sich anfühlt, Liebe zu bekommen, Liebe zu empfangen, aber auch Liebe zu geben. Ja, das sind ja 2 Paar Schuhe. Ich kenne Leute, die können weder das eine noch das andere. Zu denen darf ich nicht mal nett sein, dann flippen die aus. Und so war das bei mir halt immer anders. Dann habe ich es einfach so vorgelebt bekommen. Meine Mutter Altenpflegerin, Großmutter Kindergärtnerin, mein Onkel ist Physiotherapeut, arbeitet ehrenamtlich am Seelsorgetelefon. Und dann denke ich, hat es eben auch damit zu tun, dass ich von klein auf an Ausgrenzung und Ablehnung erfahren habe. Also immer irgendwie Teil von der Gemeinschaft, von der Gruppe, eben damals von den Klassen sein wollte. Und das ist irgendwie nie rausgegangen aus meiner Brust. Und ich würde einfach mal behaupten, ich bin ein krasser Empath. Ist so. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, ob es das Richtige ist, sondern ich habe es einfach gemacht. Das ist generell so. Ich habe keine Lust. Ich rede nicht gerne so 1000 Sätze. Schon im Sofia und auch an der Bar, aber wenn es darum geht, dass ich irgendwie eine Vision im Kopf habe oder eine Idee, dann will ich umsetzen und nicht 1000 Mal drüber reden. Dann will ich das machen.
Und ihr lasst ja auch Leute in der Bar schlafen, nicht nur ehemalige Angestellte.
Nö. Bei uns die Erholung brauchen, die können bei uns pennen. Wir haben ganz gezielt hinten so einen Rückzugsort für obdachlose Randständige. Da habe ich eine Bank hingezimmert. Und wenn das so die richtig kalten Tage sind im Winter, -5, -10 Grad, dann schlafen dort 1 bis 5 Personen. Mhm. Ne, wir verteilen durch den Verein eben auch, der ja mit dem Elbschlosskeller verwachsen ist, irgendwie verteilen wir auch Isomatten, Schlafsäcke, das, was halt gebraucht wird. Ne?
Gibt es da Support seitens der Stadt?
Bitte?
Gibt es da Support seitens der Stadt?
Es gibt von der Stadt, nö, nix.
Gar nichts?
Nein.
Ist denen scheißegal?
Weiß ich nicht, ob es denen egal ist. Also tatsächlich ist dieser Verein auch nur deshalb entstanden, weil die Stadt diese Menschen vergessen hat zur Pandemiezeit. Mhm. Ja, man muss sich vorstellen, oder stellt ihr euch mal vor, auf einmal steht alles still. Ich weiß zum Beispiel, dass der Inhaber vom Kentucky Fried Chicken auf der Reeperbahn, wenn die zumachen, der sammelt dann seine ganzen Hähnchenteile ein, die kommen dann in diese Eimer und dann müssen seine Mitarbeiter rumlaufen und die an Obdachlose verteilen. So, und auf einmal gab es das nicht mehr. Es gab auch keine Laufkundschaft, es ist nichts abgefallen. In Hamburg war es so, dass die letzte Instanz, das ist meiner Meinung nach die Tafel, die hatte geschlossen. Und diese Menschen haben nicht wie wir ein Handy in der Hand, die können sich keine Google-Infos reinziehen, den Laptop aufklappen, Glotze anmachen und wenn die einen Zwickel in der Tasche haben, holen die sich keine Tageszeitung, weil die meistens alkoholkrank sind, sondern eine Pulle Bier, das wärmt im Winter. Dementsprechend hatten die keinerlei Informationen. Auf einmal war alles leer gefegt, es gab nichts mehr, kein Angebot und die Stadt Hamburg hat es nicht einmal geschafft, jemanden rumzuschicken, der Flugblätter verteilt, wo irgendwie eine kurze Info ist. Da neue Anlaufstelle, da so und so sieht das gerade aus. Es gab ja auch diese Kontaktregeln und sowas. Da waren sich die Behörden ganz lange gar nicht einig, wie das für diese Menschen gilt, weil die ja in dem Sinne keinen Haushalt haben oder sind. Und das hat ein paar Wochen gedauert. Das war wieder der Tessi, der Thomas Tessmann, der das dann herausgefunden hat, der ganz viel gewühlt hat und der hat dann herausbekommen, dass wenn Obdachlose Platte machen, so heißt das, wenn die gemeinsam einen Bürgersteig bewohnen, dass diese Platte als Familienbande galt. Wir haben es nämlich zum Beispiel auch gemacht, dass wir irgendwann mit einem kleinen Bus diese Obdachlosen zum Duschen gefahren haben. Da gab es ja auch keine Möglichkeiten mehr. Das Bäderland St. Pauli hatte geöffnet. So, aber wenn die Hälfte der Leute, die dann da irgendwie diese Dusche in Anspruch nehmen wollten, hatten nicht die Möglichkeit, dahin zu kommen, weil die natürlich auch Schwierigkeiten haben mit der Bewegung. Ja, und niemand wollte die fahren so und dann haben wir das halt herausgefunden, okay, wir können die mit diesem Bus transportieren, mussten dann auch so einen Spuckschutz nach vorne zum Fahrer hinbauen, aber hinten konnten wir dann wirklich 5, 6 Mann hinsetzen und das war aber auch die ersten Male, nee, könnt ihr nicht fahren, ihr müsst die einzeln fahren, Alter, wie oft willst du denn fahren, wer soll denn das Benzin bezahlen, ne, und genau, und
da hast du auch nie
da hat Hamburg verschissen und nach wie vor verkackt die Stadt, was das angeht, genau.
Hast du da jemals negative Erfahrungen gesammelt? Wenn du.
Oh, ja.
Ja?
Ja, es gab heftige Anfeindungen anonym. Ich weiß heute, von wem das kam. Es ist nämlich so, dass speziell der Hamburger Berg immer schon so ein bisschen mehr mit Obdachlosigkeit zu tun hatte als andere Straßen. Und
Hamburger,
der Hamburger Berg ist die Straße, in dem der Elbschlosskeller und auch der Goldene Handschuh sind. Das ist eine Parallelstraße von der Reeperbahn. Mhm. Ja, so geht von der Reeperbahn direkt ab. Reeperbahn ist die Hauptverkehrsader und von dort aus gehen halt diverse Nebenstraßen ab und all das ist der Kiez und noch weiter. So, und der Hamburger Berg hatte immer so ein bisschen mehr als alle anderen und während der Pandemie, wie gerade beschrieben, durch diesen totalen Stillstand, gab es die Hoffnung von wenigen Wirten, ich nenne natürlich keinen Namen hier, dass die wegsterben. Genauso heftig ausgesprochen, wie ich es gerade gesagt habe. Weil dann haben sie ja kein Problem mehr damit. So, und dadurch, dass wir diese Rettungsaktion stattfinden haben lassen, bis zu 270 Menschen am Tag vor dem Elbschlosskeller standen, das war natürlich nicht alles Obdachlose und Randständige, da waren auch Familien dabei. Also wir sind nach wie vor für alle da, die unsere Hilfe brauchen. Völlig egal, woher du kommst oder wer du bist. Wenn du nicht genügend zu futtern hast oder einen Rat brauchst, wir helfen auch bei Amtsgängen oder so, ja auch in unterschiedlichen Sprachen, dann sind wir für euch am Start. Naja, und die standen halt alle bei uns, darunter natürlich auch viele Obdachlose. Und es gab dann ein Schreiben auf Facebook von meinem ehemaligen Stiefvater, der auch kurzzeitig im Elbschlosskeller gearbeitet hat oder auch 2, 3, 4 Jahre, der auch noch Kontakt da so zu einigen Läden hat. Der hat mir dann richtig radikal, massiv, boshaft, herablassend geschrieben, was mir einfällt, was uns einfällt, ob wir nicht mal auch an die anderen Wirte in den Straßen denken. Und der hat das dann genauso, wie ich das eben beschrieben habe, mir einmal geschrieben und ich weiß auch heute, von wem das kam. Habe auch mit dieser Person da schon drüber diskutiert. Der hat das zurückgenommen, aber trotzdem ist das damals gefallen. Und ich weiß auch eben von Tessie Tessmann, dem damaligen Bühner B, dass es eben genau von dieser Person. Und die haben 1-2 Immobilien auch in der Straße, also denen gehört dort nicht nur eine Kneipe, sondern auch 1-2 ganze Gebäude. Und die haben die Anwohner bei uns anrufen lassen, bei der Polizei anrufen lassen, damit die sich über uns beschweren. So, und da hat dann aber auch die David-Wache hat die ausgelacht. So, was ist denn mit euch nicht richtig, Alter? Was ist denn so? Also tatsächlich waren die Polizisten dann da mehr Mensch als so mancher Kiezian.
Das ist furchtbar, weil es halt einfach denen nur um den eigenen Profit ging.
Ganz schlimm.
Das war der einzige Beweggrund.
Also da gab es dann auch von genau dieser Person irgendwann, so als wir dieses Gespräch hatten, wo ich ihn dann zur Rede gestellt habe, die Ansage so, ja, hast du schon richtig schlau gemacht, ne, mit Kamera und Aufmerksamkeit und Werbung. Und dann bin ich einen Schritt nach vorne, habe ihn tief in die Augen geguckt. Ich sag, nenn seinen Namen. Ich sag, Digga, wir kennen uns über 20 Jahre. Wenn du immer noch nicht gecheckt hast, so was mein Naturell aus dem Herzen ist, dann kennst du mich überhaupt gar nicht. Natürlich habe ich das genutzt, ja, dass ich die Möglichkeit hatte, vor jede Linse zu springen, weil das Ding so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommen musste. Nur dadurch haben wir uns finanziert. Aber ich habe es gemacht einfach, weil es richtig war, weil sich die Frage, es hat sich nicht mal die Frage für mich gestellt, ob es richtig ist. Das muss getan werden, ganz klar.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut, wenn du hast 4 Gastronomien.
Ja.
Damals waren es noch.
Also, ich bin Vater, ich habe 3 Hunde, eine anstrengende Lebenspartnerin, die würde über mich das Gleiche sagen. Dann haben wir 4 Läden gemeinsam. Wir bauen gerade eine neue Firma auf, eine GmbH, weil ich ja aktuell 3 Kiez-Touren die Woche laufe. Es werden ab nächsten Monat 5 werden.
Wo kann man sich da anmelden?
Dann machen wir auch noch Merchandise. Kiez-Touren kann man buchen unter elbschlosskeller.de. 2,5 bis 3 Stunden mit Anna Gänger und mir über den Kiez. 3 bis 4 Läden, 4 Freigetränke und richtig Rock'n'Roll. Nicht nur auswendig gelernte Storys, sondern ich erzähle euch richtig wilde Sachen. Sachen, die ich hier nicht erzähle.
Kann ich bestätigen.
Dann habe ich noch die Lesetour und ich schreibe gerade an meinem 3. Buch, drehe jetzt aktuell eine neue Dokumentation mit dem ARD, die im September ausgestrahlt werden wird. Gehe zwischendurch zum Sport, bin meistens um 1 im Bett und stehe um 6.30 Uhr wieder auf. ADHS, Baby.
Aber das...
Mein Ruhepol, also ich habe einen Tag in der Woche, wo ich gar nichts mache. Das ist meistens sonntags, ganz genau. Ich habe gestern richtig lange geschlafen, mich 3-mal wieder umgedreht. Ich glaube 12.30 Uhr bin ich erst hoch. Dann bin ich mit 3 Kindern durchs Naturschutzgebiet, teilweise barfuß, auch richtig Zeit gelassen, relativ früh ins Bett, eine Portion mehr gegessen als sonst. Also da erhole ich mich dann. Und ich mache es natürlich auch, dass wenn ich sehe, oder dass meine Akkus trotzdem nicht so richtig laden, dann nehme ich mir Zeit für lange, lange Saunagänge. Dann mache ich nach dem Training Saunagänge, richtig mit Fußwechselbad und so einen Ruheraum, lasse ich alles Revue passieren vom Vortag, bereite mich mental auf den heutigen Tag vor. Das funktioniert ganz gut.
Wie viele Leute arbeiten für euch?
Knapp 30.
Das bedarf ja auch Arbeit.
Auf jeden Fall.
Und Aufmerksamkeit.
Ja.
Das ist ja und auch egal. Ich kenne das ja selber, dass ich keine Uhr habe, die man ausmachen kann, dass es immer weiter tickt, aber die 24 Stunden sind ja irgendwann rum.
Ja.
Und du musst ja trotzdem irgendwie die Zeit irgendwo herbekommen, um das alles zu managen. Wie ist denn das machbar? Wenn du dann
ohne meine Lebensgefährtin Susanna wäre es nicht möglich. Die hat auch HDRS, die ist genauso ein Zappel, Philipp, wie ich und wir reißen zu zweit so viel wie andere zu viert. Ich denke, das ist es. Und dann haben wir auch gute Mitarbeiter, ein Mike oder Tobi zum Beispiel, die jetzt schon lange für uns arbeiten, denen wir absolut vertrauen. Und das hat lange gedauert, bis wir diesen Stamm hatten. Ne? Susanna und ich machen das jetzt als Team, Betriebsleitung und Geschäftsführung für den Elbschlosskeller seit 13 Jahren mit allem, was wir uns aufgebaut haben, jetzt vielleicht so wie es aktuell ist, seit ein paar Jahren und es hat wirklich lange gedauert, bis wir einen Stamm hatten, auf den wir uns verlassen konnten. Ne? Also wir haben ganz, ganz viel gewechselt, rausgeschmissen, es hat eine Menge gekostet.
Von den
Mitarbeitern.
Es gibt ja jede Menge Kneipen in Hamburg. Und ich sag mal, da gehören einige dazu, die vielleicht einen kleinen Wert haben oder einen gleichen Stellenwert haben wie den Elbschlosskeller.
Einen ähnlichen.
Wie kam dein Schritt zum Fernsehen? Wie hat es angefangen?
Wie mein Schritt zum Fernsehen kam? Also der erste Schritt war, wie gesagt, mein Buch. Ich muss das einmal für mich selber sehen. Nee, ich muss das tatsächlich überlegen, wie kam denn das Fernsehen zustande? Ich glaube, meinen ersten Auftritt hatte ich in einer Live-Talk-Show 3:09. 350.000 Zuschauer. Ja, genau, tatsächlich durch mein Buch, weil ich das da vorgestellt habe.
Ah, okay. Hab. Ja, genau. Das heißt, weil sie hätten ja auch theoretisch jede andere Bar fragen können, falls es irgendwie in Richtung oder Gastronomie geht. Genau.
Aber nee, ich habe mein Buch, was auch Elbschlosskeller heißt, in dieser Sendung vorgestellt und dadurch hatte ich meinen ersten großen Auftritt, 3:09, 350.000 Zuschauer. Genau, und dann gab es irgendwann das Format Reeperbahn privat, da hatte ich so einiges schon durch mit den seriösen Sendern, was immer so eher kürzere Auftritte oder Talkshows waren und Reeperbahn privat ist dann... Ich benutze ungern das Wort Trash. Ich habe nämlich jetzt einmal beim Trash mitgemacht, Reality Stars, und das ist auch Trash. Und Reeperbahn privat hat es eigentlich immer ganz gut hinbekommen, das zu zeigen, was auch Phase ist. Also die waren, fand ich immer sehr authentisch. Dementsprechend finde ich nicht, dass das Trash ist.
Ich glaube auch die Leute, die Trash machen, die also Reality machen, die sagen selber, dass es Trash ist. Aber nicht wegen der Bedeutung Trash, das ist einfach ist es im Jargon.
Ja.
Ist es drin.
Ja,
gehört jetzt dazu. Kannst du kurz beschreiben, was das Format beinhaltet, für die, die es nicht kennen?
Welches Format?
Reeperbahn
privat.
Privat.
Reeperbahn privat stellt Leute dar, die auf dem Kiez leben und arbeiten und den Spagat zwischen Privatleben und Arbeit. Ja, als Beispiel eine Mutter, die aber Prostituierte ist oder ich habe aufgrund der Tatsache, dass ich auch ein Suchtmensch bin. Ja, ich war fast nach allem schon süchtig in meinem Leben und habe dann auch viel konsumiert in der Vergangenheit, Depressionen gehabt und musste dann auch mal das Land verlassen zum Beispiel. Und da
wurde Drogen wegen?
Des Alkohol wegen. Auch bestimmt. Ich weiß das nicht mehr genau, was das genau war. Letzten Endes war es dann eine Depression. Ich bin halt nicht mehr aus diesem Trott rausgekommen. Bin dann zu meiner Familie in die USA, dort Akkus aufladen. Susanna war hier alleine und das haben die dann zum Beispiel gezeigt. Mhm. Genau. Also es ist schon sehr privat. Name ist Programm. Reeperbahn privat.
Gab es Momente in deinem Leben, wo du sagst, das war knapp? Das war.
Wie lange geht die Sendung? Dann musst du jetzt genauer definieren, in welche Richtung ich kann. Alter, ich habe jetzt so viel Futter aufzubieten.
Fantastisch, wir lassen laufen. Naja, so Momente, wo du sagst, boah, wenn ich da weitergemacht hätte, dann wäre ich richtig abgestürzt.
Ja, ganz viele. Oh Gott.
Vielleicht so.
Zum Beispiel in der Hooligan-Szene, ja, das war schon gut, dass ich dann da auch irgendwann raus bin. Ich war einfach, das war nicht mehr zeitgemäß meinem Alter entsprechend und meiner Rolle als Vater.
Wie alt warst du da?
Als ich ausgestiegen bin, ich werde jetzt 40. Boah, ich glaube vor 5 Jahren, so 5, 6 Jahren, dann wirklich so final. Genau, also da bin ich, das war richtig, Motorradfahren, als ich damit aufhörte, ich war zum Schluss immer nur noch mit 300 km/h unterwegs und habe in den Helm geschrien, das war auch dann ein bisschen too much. Feiern natürlich auch, bei mir war es am Ende so, dass es eben keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern ich hatte eine drogeninitiierte Psychose, bin wirklich auf Knien und Ellbogen zum Fenster gekrabbelt und habe geguckt, wann sie kommen. Ja, hatte zweimal auch eine Entgiftung in Schwerin deswegen. Ich habe 15 Jahre lang so gelebt, dass ich mir keinen Kopf gemacht habe. Hat das Konsequenzen? Ist es gefährlich? Und was könnte im Nachhinein, ist das vielleicht für eine andere Person nicht so toll oder mich, sondern also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern man kann das machen, ich mache das. So habe ich 15 Jahre gelebt. Dementsprechend, ich könnte dir so viele Storys jetzt erzählen. Auch einige, die ich selber hier am Mikrofon bestimmt nicht hören möchte.
Das
beziehungsweise aussprechen.
Das könnte man alles im schlimmsten Fall rausschneiden, aber ich meine, von diesen allen, normalerweise ist ja so, wenn man mal so eine Phase hatte, wo man, ich weiß nicht, zu viel an der Flasche hing oder zu viele
Drogen. Dann weiß man eigentlich, wenn es scheiße ist, hört man auf, und weil man weiß, es ist scheiße.
Genau.
Aber wenn
man stützt sich nicht in die nächste Scheiße.
Ja, aber nicht, wenn du Raupe nimmersatt bist. Ne? Wenn du, das hat halt so, ich bin... Wie gesagt, ich bin inzwischen 40, mein Sohn ist fast 13, und ich habe einige gute Drogenberater und Psychiater und Therapeuten hinter mir, und das spielt alles eine Rolle.
Weil egal, wie man es nimmt, jedes dieser Szenarien hat ja eins, also ist ja eine Gemeinsamkeit, ist immer irgendeine Art von Rausch.
Ja, ne? Eigentlich ja. Ja, auch das Motorradfahren, auch das in die Fresse hauen. ist auch alles Rausch, Adrenalinkick. Ich war mal in Thailand, im größten Puff der Welt, in Bangkok, war mit einem Kumpel da, der war so ein Drogenbaron, war mit meiner Mutter zusammen und eigentlich wollte er...
Moment. Du warst mit einem Kumpel da, der Kumpel war also Drogenbaron
und
mit deiner Mutter zusammen?
Er wurde erst später mein Kumpel, genau. Eigentlich war es so, meine Mutter war mit so einem Drogenbaron zusammen. Sagt ihr Howard Marks was? Nice Guy? Also Mr. Nice. Gibt's einen Typen irgendwann in England, ich glaube in den 70ern oder was, der hat auch ein Buch geschrieben, wurde auch verfilmt, inzwischen Kinofilm, und er war immer für mich wie Howard Marks, weil er nicht der typische Gangster ist oder konnte sich nicht hauen, der ist auch kein böser Typ, aber der kannte halt einfach alle und vor allen Dingen kannte er immer die was hatten und er kannte die was brauchten.
Spiel von Jackie Chan?
Nein. Mr. Nice.
Ist es nicht dieser hier?
Nein, ohne Guy, einfach nur Mr. Ohne. Nice, ja. Mr. Nice, das ist ein weißes Cover. Howard Marks. Gib mal Howard Marks dazu.
Das ist er,
genau.
Schau ich mir an.
Genau, und der war für mich mein persönlicher Howard Marks, so, weil, wie gesagt, immer ein netter Typ, immer ein Lächeln auf den Lippen, so, der war 1,95 groß, hat nie gearbeitet, hat aber zwei fette Häuser und ein Motorrad und war halt gut mit jedem. Und der wollte meiner Mutter imponieren, die waren zusammen, hat gesagt, so, hier, ich nehme dann so einen Mann mit mal nach Bangkok, nach Thailand und dann nach Koh Phangan, ich habe da ein paar Kumpel, die da leben. Und eigentlich wollte er das, wie gesagt, nur machen, um bei ihr Pluspunkte zu sammeln. Der war auch schon 13 Mal da, das war so sein 14. Urlaub und er sagte nach dem Urlaub, das war mit Abstand der beste Urlaub, den er je hatte. Weil ich hab,
wie alt warst du da?
Ich war da 25.
Aha.
Genau. Und ich,
gutes Alter,
ich bin, ich, ja, ich bin, also er hat mir das Motorrad bezahlt und ich bin jeden Abend, wenn ich zu betrunken war, dem Sonnenuntergang entgegen, liegend, ohne Helm, in Superman-Pose, an den Bordellen vorbeigefahren und die haben applaudiert. Hier hätten sie mit Eiern geschmissen. Also war eine richtig tolle Zeit. Der hat das Essen bezahlt, der hat einfach alles bezahlt für mich. Wir haben uns danach angefreundet. Na, und als ich halt in Bangkok war, saß ich 2 Stunden mit ihm zusammen an der Bar und hatte die ganze Zeit Augenkontakt mit einer Dame, wo ich dachte, so, sie ist es. Ne? Wie Männer das halt tun, wenn sie angetrunken sind, dann ist es immer diejenige welche, die eine. Naja, und dann kam es irgendwann dazu und wir sind dann hoch in den 34. Stock. Wir hatten so ein ganz großes Hotel. Und als wir dann oben waren, stellte sich heraus, keiner hat Kondome dabei. Und dann habe ich aber entschieden, jetzt aber auf diese 34 Stockwerke auch wieder runter, das ist, nee, komm. Ja, am nächsten Tag wurde ich dann halt wach, hatte Sex im größten Puff der Welt ohne Kondom. Mir wurde klar, was passiert ist. Ich saß an der Badewanne voller Schaum, die Dame hinter mir hat mir den Nacken massiert, ich meine Hand im Gesicht und beim Wippen so, nein, was hast du gemacht, nein. Ja, dann bin ich natürlich sofort zum Arzt, als ich in Hamburg war. So, ich hatte Sex im größten Puff der Welt ohne Kondom. Das ist russisch Roulette. Und da sind wir dann, genau, und da sind wir dann auch wieder bei so einer Nummer.
Und ging die Sache gut aus?
Ja, ich besitze hier heute. Das ist alles toll.
Glück, das ist wirklich Glück.
Ja, ein bisschen bestimmt.
Wann kam bei dir denn der Schritt zum Reality?
Der Schritt zur Reality kam vor ganz genau 1,5 Jahren. Ich hatte schon mein 2. Buch geschrieben, habe inzwischen eine Agentur gehabt, Hallo Peter, Hallo Olaf, die mir beim Vermarkten geholfen haben und die haben auch der Kathi Hummels beim Vermarkten ihres Buches geholfen. Und weil Kathi Hummels die Moderatorin der Sendung Kampf der Reality Stars ist und war, gab es eben Kontakt. Die hat die beiden gefragt, ey, habt ihr da jemanden? Mhm. Die haben mich wiederum gefragt, großkotzig wie ich bin, habe ich gesagt, ich gewinne das Ding sofort. Also das, die Frage auf die Antwort, möchtest du mitmachen? Die Antwort auf die Frage meinerseits, möchtest du mitmachen, war, ich gewinne. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Gar keine Ahnung.
Was es überhaupt geht.
Gar keine Ahnung. Ich habe tatsächlich jeden Tag eine 5 bis 10 Kilometer Strecke zurückgelegt. Ich habe 12 Kilo, glaube ich, abgenommen. Ich habe Mathe-Nachhilfe genommen. Ich habe geografisch alle Länder, alle Bundesländer auswendig gelernt.
Ist das normal?
Bundespräsidenten, Kanzler mit Amtszeiten, weil ich dachte, HSV nicht, dass ich mich blamier, habe ich da auch bis zur Vereinsgründung einmal alles auswendig gelernt. Also richtig Gas gegeben, für mich persönlich auch ganz toll. Es ist nie verkehrt zu lernen. Als ich 2,5 Tage bei dieser Sendung Kandidat war und irgendwie um 2.30 Uhr mir das Auge zufiel und ich eigentlich tanzen ins Bett wollte. Es wurde laut Musik gespielt, Manni stand auf und sagt, so, tanzen. Und ich sag, nee, Digga, ich geh ins Bett. Und er sagt, nee, du tanzt, du hast unterschrieben. Und ich, was? Da hat er so Klick gemacht und da wusste ich, okay, du hast dich viel zu billig verkauft und der ganze Scheiß, den du gelernt hast, den hättest du nicht gebraucht, denn es geht hier einzig und allein um psychisch-sozialen Terror. Naja, nächstes Mal bin ich besser vorbereitet.
Moment, die haben quasi nachts gesagt, jetzt
so, der Druck auf die Person wird halt immer, auf alle Personen wird regelmäßig erhöht. Mhm. Ja, ich wurde oft gefragt, ist das gestellt? Nein, da ist nichts gestellt. Die Menschen sind so, wie sie sind und das, was passiert, passiert auch in echt so. Aber es kann passieren, wenn es halt zu entspannt ist, dass so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen wird. Und dazu gehört dann zum Beispiel die Menschen, die daran teilnehmen, von Nacht zu Nacht länger aufbleiben zu lassen.
Aus dem Komfort rauszuholen.
Ganz genau. Oder wenn die dann morgens mitkriegen, so wenn sie einen Song spielen und einer flippt aus, weil der diesen Song abgrundtief verabscheut, dann wird das Ding ab da an immer gespielt. Und das sieht der Zuschauer aber zu Hause nicht. So, und bei mir war so eine Situation, ich war
das echt, klingt ja wie Cluburlaub, wie sie wird in der Musik morgens gespielt und abends gespielt.
Keine schöne Musik. Und es war echt so, ich war am Arsch, ich war fertig, die Hitze knallt, die Leute sind herausfordernd. Du weißt, du wirst gefilmt, gehört, rund um die Uhr, hast keinerlei Privatsphäre. Nicht mal beim Kacken darfst du das Mikro ausmachen. Es geht dementsprechend wesentlich mehr auf die Psyche, ja. Und jeder, der mit dem Kopf arbeitet, weiß, wie viel Arbeit das sein kann, wie sehr das schlauchen kann. Und wie gesagt, 2,5 Tage war ich da, 2:30 Uhr, ich sage, ich gehe ins Bett. Nein, tust du nicht. Und der Typ mit der grünen Mütze hampelt da rum und ich sage, ich gehe ins Bett. Nee, tust du nicht.
War toll.
Ich bin dann, das ist Money. Manni Ludolf, inzwischen Kumpel von mir. Ich habe mich dann auch, als mir das klar war, direkt, ja, da sind rundherum überall Kameras aufgebaut. Ich habe mich direkt mit dem Gesicht vor eine Kamera gestellt, reingeguckt und gesagt, wir sind schon auch in Notten, ne? So, wurde nicht ausgestrahlt, aber ihr wisst das jetzt.
Wenn wir uns alles anhören, was du gesagt hast, dass du natürlich 6 Tage die Woche arbeitest und das alles aber irgendwie gut wegstecken kannst. Und wir betrachten es einfach mal auf die nächsten 40 Jahre.
In 5 Jahren sitze ich auf einer Insel, Digga.
Ist das dein Ziel?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Welche ist es? Kopangan?
Ja.
Tatsächlich?
Ja.
Susanna, ich hab mal so geraten.
Susanna und ich haben uns in Kopangan verliebt. Wir waren dort zusammen. Als ich dann das zweite Mal in Thailand war, habe ich sie mitgenommen. Und sie hat mich wirklich ernst gemeint gefragt, ob wir nicht unsere Rückflugtickets verkaufen wollen, um da zu bleiben. Mhm. Das heißt, auch sie ist schwer begeistert von dieser Insel. Und wir haben damals dann einen 10-Jahres-Plan aufgestellt und gesagt, komm, in 10 Jahren wollen wir hier mindestens 4 Monate im Jahr sitzen können. So, und dieser 10-Jahres-Plan wurde vor 8 Jahren geschmiedet. Corona hat uns 3 gekostet. In 5 Jahren ist es soweit.
Ich war vor 2 Wochen dort.
Geil.
Ich war nachts bei so einem Muay Thai-Kampf.
Sehr fett, sehr fett.
Liebe ich.
Ja.
Und ich sitze mit meiner Freundin. Wir haben diese typischen Touri-Deutschen, haben wir uns die VIP-Tickets geholt. Kostet ja auch nur 300 Baht mehr oder sowas. Erste Reihe, zweite Reihe, weil ich habe keinen Bock, direkt alles abzubekommen. Zweite Reihe. Und meine Freundin guckt so durch den Ring, wo gerade zwei sehr junge Thais sich wirklich ordentlich für die Schnauze geben. Und meinte, das ist doch Natasha Kimberly, die da drüben sitzt. Ich weiß nicht, wer Natasha Kimberly ist.
Ja, habe ich auch noch nie gehört.
Das ist sehr bekannte Comedian auf Social Media. Und dann gucke ich so rüber. Naja, mag er sein, aber sitzt daneben nicht Materia. Und da saß Martin einfach genau gegenüber, große Brille aufgeraucht und ist gefühlt mit jedem am Reden da drüben.
Ja, cool.
Ich freise ans Ende der Welt.
Und triffst die dort,
gehen irgendeine verrauchte, wirklich Spelunke, da waren schwitzende Touris, die quasi Thais beim Boxen zugeschaut haben. Und dort sieht man dann Materia sitzen.
Ja,
ne?
Fett.
Das ist verrückt, oder? Fett.
Ich bin auch Materia-Fan. Also ein Fan würde ich nicht sagen, aber ich feiere ihn.
Und doch. Der geiler ist, glaube ich, auch dort. Öfter mal.
Ja,
ne?
Cool. Ich habe einen Kumpel, der war mal in einem sehr bekannten Rockerclub, hat in den 80ern jemanden das Leben genommen, hätte hier lange, lange ins Gefängnis gemusst und ist dann auch nach Kopangan ausgewandert. Mhm. Der hat dort inzwischen eine eigene Grasplantage und macht Hahnkämpfe und auf den freue ich mich. Andreas, wir sehen uns, wenn ich in Kopangan bin.
Aber wenn ihr dort seid, was passiert denn dann mit
Elbschusskeller? Elbschusskeller läuft weiter. Also unser Plan ist tatsächlich, dass mal angenommen, wir sind 4 Monate im Jahr dann auf Kopangan.
Ihr wollt wieder zurück?
Ja, wir wollen dort nicht dauerhaft leben, aber schon so, dass wir 4 bis 5 Monate, vielleicht sogar 6 im Jahr dort irgendwie auf Kopangan sind und Susanna und ich dann auch teilweise alleine da sind. Ja, also mal angenommen, ich bin dann Januar, Februar da und sie dann März, April. Ja, dann
Ihr wollt euch aufteilen für die
Zeit? Genau, so dass wir einen Monat zusammen haben und 2 alleine, irgendwie sowas.
Mhm.
Genau, dann kann nämlich die andere Person weiterhin hier sein und auf alles achten.
Aber der Elbschusskeller wird natürlich nicht abgegeben.
Nein, so ein Quatsch, niemals. So ein Mann will das später machen und dann soll
er das wäre jetzt die nächste Frage.
Er möchte.
Ja?
Er möchte.
Wirklich?
Ja.
Du würdest, also wenn du irgendwann nicht mehr kannst oder nicht mehr möchtest oder sagst, nee, Kopangan ist so geil, ich will ja immer sein, dann übernimmt Lennox, dein Sohn.
So sieht's aus.
Ein Elbschlosskeller.
Ja.
Und machst du dir keine Sorgen?
Nein. Er ist klüger als ich. Er hat genauso viel Empathie.
Ja.
Er wird nie so dumm sein wie Susanna und ich, irgendwelche illegalen Drogen auszuprobieren. Wir glauben, dass er nicht mal ein Tattoo haben wird. Er ist im Schachclub. Er spielt Schlagzeug. Ich habe leider auch nie ein Instrument gelernt. Werde ich jetzt nachholen. Er bringt mir das so ein bisschen bei. Nee, aber alles, was ich, also tatsächlich gibt es da so ein Parallelen. Ich habe sehr viele Dinge gemacht, die mein Vater sich nur gewünscht hat. Die habe ich die habe ich dann tatsächlich umgesetzt und das sehe ich bei ihm auch. Und er ist so ein entspannter Junge. Also ich war in seinem Alter so ein, ich sag ja, es gibt ein Kapitel Arschlochkind. Da sind Welten zwischen. Mache ich mir gar keine Sorgen. Er muss auch für nichts üben, der hat immer Einsen. Ich musste immer für alles üben und hatte Zweien oder Dreien.
Aber es klingt nicht gerade nach dem typischen Barkeeper, den man sich vorstellt.
Barkeeper hat auch hier keiner gesagt. Der soll Papiere machen und Geld abholen.
Also nicht hinter dem Tresen stehen.
Sieht bis jetzt nicht, also hat er so noch nie ausgesprochen. Es war, wenn dieses Gespräch zustande kam, immer nur Rede davon, dass er das irgendwann übernimmt. Mhm. Mein Vater, der hat andere Richtlinien gehabt. Ja, damals durftest du zum Beispiel auch, wenn du am Tresen stehen wolltest, nicht einfach an den Tresen. Du musstest vorher über mehrere Monate, wenn nicht Jahre, dich bewiesen haben als Tischkellner. Und das machen Susanna und ich zum Beispiel anders. Wenn wir der Meinung sind, da ist jemand richtig gut und bupp, dann stellen wir den direkt ein. Wie gesagt, die Zeiten sind anders geworden. Die Gewalt ist eine andere geworden. Das Konsum- und Partyverhalten an sich ist ein anderes geworden. Ich kann dir nicht sagen, ob ich so einfach mit Ja darauf antworten würde, wie ich es gerade getan habe, wenn wir auf der Reeperbahn eine Zeit hätten, wie zu der Zeit, als ich 18 war. Die ist heute einfach nicht. Es ist wesentlich entspannter. Es ist mehr Ballermann-Tourismus fast. Ne? Natürlich gibt es da noch die schlimmen Jungs und hier eine Gang und da ein Rockerclub, aber die haben halt auch Ehrenkodexe und die marschieren nicht irgendwie in eine Kneipe, um da Ärger zu machen. Die sind da alle raus, da ist von denen keiner drin. Bei uns waren eher so die Schmutzfüße, die haben da ihr Unwesen getrieben und wie gerade beschrieben, allein durch die Smartphones sind die kaum noch da.
Wie bereitest du ihn auf die Zeit vor, wenn er mal einen Elbschlosskeller übernehmen sollte?
Dann werde ich mich damit auseinandersetzen, wenn es soweit ist. Generell bereite ich ihn sehr gut aufs Leben vor, denke ich. Auch seine Mama. Wir reden sehr offen, sehr ehrlich und intensiv mit ihm, seitdem wir das können. Lennox ist ganz oft zusammen mit mir und den Hunden im Naturschutzgebiet. Und ich mache das zum Beispiel, seitdem er 7 Jahre alt ist, dass ich immer möchte, wenn wir an so einer Bank vorbeikommen, dass er sich einmal hinsetzt. Dann sage ich so, jetzt einmal tief durchatmen, guck in die Tiefe, genieß das, versuch einmal durchzuatmen, fühl dich verbunden mit all der Energie um dich herum. Ich habe mit ihm Bäume umarmt, habe ihn dann gesagt, so, ey, stell dir vor, der steht hier 400 Jahre, was der alles schon gesehen haben muss. Und naja, und ich gucke ihn dann immer in die Augen und sage ihm, ich möchte, dass du das dein Leben lang mit dir trägst und dass dir das bewusst ist, ja, ich möchte, dass du niemals Lob oder Tadel annimmst für Dinge, die du nicht getan hast. Ja, das sind so Lebensweisheiten und solche Sachen. Und ich rede auch zum Beispiel ganz offen und ehrlich mit ihm über Fehltritte meinerseits, über Sachen, die ich falsch gemacht habe, wie weh mir das getan hat, wie weh das anderen getan hat, welche Negativkonsequenzen das dann doch letzten Endes hatte und dass man sich das alles hätte ersparen können. Ja, das ist so, und da hat er, denke ich, viel durchgelernt inzwischen schon.
Nimmst du noch mit auf Kiez-Touren?
Nein, um Gottes Willen, die Kiez-Touren sind ab 18.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Genau.
Okay,
genau.
Leute, ihr seid noch keine 18,
die dann Kiez-Touren sind ab 18.
Nicht buchen. Gibt es noch irgendwas, so eine Sache, über die du nachdenkst, die du noch unbedingt machen willst, weil ich meine...
Oh, so vieles.
Ja?
Auch so vieles. Ich will noch mit Huskies durch den Schnee. Ich will noch nach Australien.
Das kannst du in Thüringen machen, das habe ich letztes
Mal. Ja, aber nee, das ist bestimmt auch toll.
Du willst toll,
Lappland, ich will das 2 Wochen lang nichts.
Ah, ja.
Das ist das Einzige, was ich höre, mein Fußstapfen und das Knacken im Schnee ist. Das will ich unbedingt noch haben. Dieses Jahr werde ich mir den Traum erfüllen, mit meinem Sohn zusammen an die Niagara-Fälle zu gehen. Weil ja meine Familie in Ohio nicht allzu weit weg ist. Wir starten wahrscheinlich in New York, dann einmal bis zu den Niagara-Fällen und dann Ohio und Abschluss Chicago zurück. Nee, ich möchte Australien noch, ich möchte noch, wie heißt das, wo die Kiwis rumlaufen? Neuseeland will ich unbedingt noch. Es gibt noch, ich möchte,
oder am Baum,
ich werde jetzt dieses Jahr noch Gesangsunterricht nehmen, ich möchte Gitarre noch lernen, Schlagzeug, ich hätte auch Bock auf Saxophon. Es gibt noch so viel, ich würde gerne noch eine Fremdsprache lernen.
Aber Daniel, nach all den Drogen trifft nicht ab in die Schlagerszene, ne? Du musst auf die aufpassen. Wo soll die Reise hingehen?
Auf gar keinen Fall. Da mache ich nicht mit.
Also eigentlich einmal alles. Was ist denn, wenn jetzt so eine
Alles, was ich noch nicht gemacht habe. Was ist das denn? Möchte ich noch machen, ja.
Das klingt gut, weil wenn jetzt so eine Anfrage reinkäme vom Dschungelcamp.
Sofort.
Ja, willst du machen?
Ja, normal. Und das würde ich auch diesmal gewinnen, aus zwei Gründen. Einmal weiß ich, worauf ich mich einlasse. Ja. Und das Zweite ist, es wäre diesmal kein Format, wo du die Option hast, heimtückisch andere von hinten rauszukicken oder irgendwelche Spielchen zu spielen, damit Streitereien entstehen, sondern im Dschungelcamp ist es ja so, dass die Leute dich rein drinnen lassen oder rauswählen für das, was du bist und was du machst. Ja, und dementsprechend gewinne das.
Was ist eigentlich als Pärchen bei Sommerhaus der Stars?
War Susanna die ganze Zeit dagegen.
Aber?
Wir haben auch eine sehr schwierige Phase tatsächlich gehabt. Es gab eine räumliche Trennung. Wir sind aber fast frisch verliebt, würde ich sagen. Also es ist richtig schön zwischen uns. Es ist sehr locker, sehr leicht. Wir hatten das schönste Weihnachten seit Jahren. Und jetzt habe ich sie am Wochenende auch mit in Köln gehabt. Und sie durfte einmal so die Trash-Creme de la Creme kennenlernen. Und
sie hat
gesagt, Sommerhaus der Stars, rocken wir. So weil tatsächlich, du, Susanna und ich haben so viel Rotz durch. Mhm. Der ganze Scheiß, wegen dem die sich da in die Haare kriegen. Da lachen wir drüber. Ja, also es war früher wirklich so, dass Susanna mich mal ab und an von einer anderen Frau abgeholt hat. Ja, das gab mal ein Ding in der Meuterei. Ja, da kam sie runter in den Kellerbereich und macht die Tür auf und es hockte eine junge Reporterin auf den Knien und hatte gerade meinen Gürtel geöffnet und ich guckte zur Tür und sah Susanna und Susanna guckt mich an und guckt runter und sagt, na, brauchst du Knieschoner? Und ist wieder rausgegangen.
Weil ihr eine offene Beziehung führt?
Nein, aber wie soll sie denn darauf, also...
Naja, das ist, weiß ich nicht.
Wir haben mal so etwas wie eine offene
Beziehung.
Aber
hatte sie denn die gleichen Möglichkeiten?
Hätte ich keinen Bock drauf gehabt, aber sie bräuchte das auch nicht. Ne? So. Also wenn du jetzt zwei Partner hast und der eine sagt, ich hätte gern jeden Tag Sex und der andere, ich möchte aber nur alle zwei Wochen. So, dann, und wenn dann der sagt, ich alle zwei Wochen lang mir, hol du dir das mal woanders, so, dann ist das auf der einen Seite offen, auf der anderen nicht. Ja, so eher sowas war das bei uns.
Eine Vereinbarung.
Aber auch, ja, genau, eine Vereinbarung. Ist aber auch, hat aber auch bestimmt mit dem Altersunterschied zu tun. Susanna ist 16 Jahre älter als ich. Ja, als wir uns kennengelernt haben, die war 40, kam in den Elbschlosskeller, ich war 24. Und die hat gleich in der zweiten Woche gesagt, du, ich bin eine gestandene Frau, ich sehe, wie die Weiber auf dich abfahren. So, stoß dir die Hörner ab, mach dein Ding, aber erzähl mir nichts davon. Natürlich tut es mir weh, ich will es noch nicht mitbekommen. So ging unsere Partnerschaft los. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben so viel heftigen Scheiß durch. Die ganzen Dramen, die sie da... ich würde mit einer flirten und Susanna wird die auslachen, so wird das laufen.
Ich würde mich drauf freuen. Gibt's da schon?
Gibt noch keine, sieh zu, das schreib du die an, ja, sag hier, die klar. Müssen mitmachen.
Irgendwas.
Nee, sie wird aber tatsächlich da mitmachen. Ja. Jetzt, also, ne, Susanna, du hast es am Wochenende gesagt, nochmal sagen, nein.
Und für alle anderen da draußen, ich würde sagen, ihr, das können wir auch ruhig nochmal jetzt machen. Ihr bewertet jetzt mal den Podcast, gebt mir mal 5 von 5 Sterne, ist ja klar. Ansonsten würde ich sagen, übernimmt Daniel da irgendwie die Argumentverlängerung, dass das wirklich schnell passiert. Ist gar kein Problem für uns. Und ansonsten schaut mal vorbei bei elbschlosskeller.de.
Elbschlosskeller.de.
Für die Kieztouren.
Für die Kieztouren.
Nimmst du auch so Junggesellenabschiede und sowas
an? Ich mache alles, was ihr wollt. Also fast alles. Anna, ja auch eine echte Kiezgöre, ja. Und kennt wirklich auch Gott und die Welt. Die macht ab und an den Joke in den Touren, weil sie früher, Anna hat lange in London und New York gelebt, kam zurück nach Hamburg und kannte das Synonym Hamburger Kaufmann nicht. Und hat immer gesagt, sie ist eine Hamburger Kauffrau. Und ein Hamburger Kaufmann ist ein Synonym für Zuhälter. Das heißt, sie hat sich immer als Zuhälterin präsentiert, das Ding, diesen Joke klärt sie auf in unseren Touren und sagt dann immer, und wenn ich doch nochmal auf diese Abwege komme, dann habe ich ja hinten mein bestes Pferd in Stall und zeigt immer auf mich. Ich habe sie zwar schon dreimal gebeten, das sein zu lassen, aber ist halt so, da muss man auch ein bisschen einstecken. Genau, wenn ihr das erleben wollt, live und noch vieles mehr, bucht elbschlosskeller.de die Tour mit mir und Anna. Und wenn ihr den Verein unterstützen wollt, wer, wenn nicht wir, gibt es auf Facebook, wer, wenn nicht wir Hamburg, Facebook, Instagram oder auf unserer Seite.
Und wenn ihr ansonsten mal einen Tag mit Daniel erleben wollt, dann schaut auf YouTube vorbei. Da habt ihr noch mal ein bisschen Bildmaterial.
Das geht auch.
Zum Gesprochenen.
Genau.
Vielen Dank, Daniel, dass du dir Zeit genommen hast.
Das sehr war gerne.
Eine große Ehre, dass du heute da warst.
Sehr schön.
Und ansonsten hoffentlich bis bald.
Ja, genau. Wir sehen uns wieder.
Tschüss, mach's gut. Ciao, ciao.